Es ist früh, Herr Werner. Es fühlt sich schon ein bisschen nach Hangover an, diese dritte Folge in der Preseason.
Ja, weil du mich jetzt hier zum zweiten Mal in Folge extra früh aufwächst und um 7.30 Uhr den Podcast starten.
Erzähl doch nicht, du sagst doch immer, du bist ein früher Aufsteher.
Ja, ich weiß, aber heute, ich bin erst sehr spät nach Hause gekommen aus Polen, nach dem gestrigen Sieg. Und deswegen wollte ich ein bisschen länger schlafen.
Nach dem gestrigen Sieg.
Also es war ein langer Reisetag, aber dann ruft Patrick an, ey, können wir morgen den Podcast wieder um 7.30 Uhr machen? Also, haben wir eine andere Wahl?
Die Leute brauchen diesen Podcast früh, die wollen den...
Ja,
vielleicht mal zum Frühstück schon
rein. Ja, letzte Woche war es auch so eine schöne Überraschung, glaube ich, für die ganzen Romantiker da draußen. Weil da haben wir ein paar Nachrichten bekommen. So, was, seid ihr irre? Schon so früh haben wir den Podcast? Also deswegen, let's go.
Ey, aber lass uns sagen, ey, gewöhnt euch nicht dran.
Achso, ja, nee, weil in der Saison, was ja bald losgeht, da können wir den nicht um 7.30 Uhr machen, wenn ich erst um 3 Uhr nach Hause komme. Du hattest ein Preseason-Spiel und dann warst du in Innsbruck, ne?
Yes, indeed, in Innsbruck. Geiles Stadion. Spiel war nicht so geil. Stuttgart hat einen dicken Dookie gelegt. Aber du, das passiert. Ich meine, guck dir die Vienna Vikings an. Ungeschlagen, nach Frankfurt gegangen. Trap Game, auch einen Dookie gelegt. Insofern, Problem ist natürlich, in Stuttgart haben jetzt 8 Dookies hintereinander gelegt.
Nee, jetzt
das
9.
Ist jetzt nicht so gut.
Jetzt ist 9.
9, jetzt mittlerweile 9. Aber darüber sprechen wir Sami und Kasim.
Sami wird schon immer sauer. Sami, er sagt auch, wenn wir es kurz ansprechen, sollen wir immer Cross-Promo machen. Also hier, Euro Ballers kommt dienstags raus mit Kasim und Bali und Sami Jovaci. Ja, Sami ist all in, ey, baby. Sami, das ist jetzt sein Podcast mit Kasim, der nimmt es sehr, sehr ernst. Also das ist sehr schön zu sehen.
Ja, das ist auch gut so. Aber wir haben ja auch eine Menge zu besprechen. Ich fasse das unsägliche Thema Deshaun Watson. Es geht mir schon fast ein bisschen auf den Sack. Dir auch?
Ja, weil erstens habe ich Nachrichten bekommen letzte Woche von so einem Typen. Irgendeine Nachricht bekommen. Ja, ey Björn, bereite dich doch mal ein bisschen besser vor. Du hast das Deshaun Watson-Thema gar nicht richtig erklärt. Wir reden seit 14 Wochen über dieses Deshaun Watson-Thema und jetzt zerstört mich, dass ich nicht wusste, was ich erzähle. Alter, war ich richtig aggro. Wer immer du bist, ich habe deinen Kommentar gelesen. Fand ich nicht schön. War nicht nett. Aber Deshaun Watson.
Wer immer du bist, ich dachte, jetzt kommt, ich finde dich. Ach, nein. Ich fand den nicht schön.
Ich fand es nur nicht schön von dir. War nicht schön, der Ton. Aber Deshaun Watson, komm. Die NFL kam wieder direkt. Es ist halt, weil ich habe das Gefühl, wir müssen schon mehr. Dieser Podcast muss eigentlich mehr zu so ein Gefühl, kurzen Daily Update, weil immer natürlich, nachdem wir eine Folge rausbringen, kommen dann hier große News von Deshaun Watson. Roger Goodell hat appealed. Sozusagen, er hat, das haben wir ja letzte Woche ja schon erwähnt, dass er das machen kann mit dieser Entscheidung von der Sue L. Robinson, dass sie es ja empfiehlt, sozusagen 6 Spiele ihn sperren zu lassen. Er hat gesagt, nope, da werde ich einmal appealen. Und er hat auch schon gesagt, er möchte, dass es eine ganze Saison wird. Das hat er gesagt.
I like.
Und wichtig, haben wir hier wunderschön in unserem Ablauf, schau da an Tim Hans, du darfst kein Appeal nochmal appealen. Heißt, diese Entscheidung ist 100% dann auch so und bleibt so.
Aber ich glaube, der kann sie dann nochmal tatsächlich außerhalb vielleicht richtig zivilrechtlich nochmal appealen. Ne? Keine Ahnung. Aber ich fand das Zitat oder das Statement von Commissioner Gut. Goodell fand ich sehr interessant, dass er gesagt hat, eins stach für mich, kann man das sagen? Stach heraus für mich, ja. It was predatory behavior.
Ey, das ist ein
und ich habe natürlich, ja, das ist übersetzt so, was ist ein Predator?
Sowas
ein Jäger.
Ein Jäger.
Ein Erleger.
Ein Raubtier.
So, und pass auf,
ein Raubtier.
Natürlich raubtierhaftes
Predators.
So, pass auf. Und dann habe ich mal natürlich gegoggelt, was das bedeutet, bei Law Insider, das ist so eine Website, da kann man diese englischen Lawyer Terms mal googeln. Und predatory behavior means conduct of habitual or continuing attempt to misuse power. Also habitual ist oh, wie kann man das übersetzen? Also wenn jemand immer wieder
gewohnheitsmäßig
seine Macht missbraucht.
Oder Status, Status, weil er ja ein
genau. Und ein Predator, so, und wenn, weißt du, so dieses Raubtierhafte, das ist für mich auch so ein bisschen, der hat das geplant. Das war jetzt nicht nur im Affekt habe ich jetzt mal kurz eine Hyäne gerissen, sondern der hat ganz genau geplant, diese Jagd auf ich mache komische Sachen.
Ja, das passiert.
Und das fand ich ganz interessant, dass der Commissioner das so genannt hat. Ich habe diesen Term noch nie gehört. Aber ich fand das, das war für mich insofern ganz interessant, dass ich gesagt habe, weißt du was, das stimmt, so ein Jäger oder ja, ich meine jetzt nicht ein Raubtier, sondern wirklich jemand, der jagt, ist ja auch ein Predator, der plant ja schon seine Jagd. Und wenn er es immer wieder macht, gewohnheitsmäßig, und dann ist da auch ein Pattern und ein Plan hinter.
30 Frauen.
Das ist dann schon ein bisschen perfider, als wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn es ein Case war und sagst, ja, ich... In der Hitze des Gefechts ist mir mein Gemächt aus der Hose gefallen.
Oh Gott. Ey, es gibt keinen.
Du weißt, was ich meine.
Keinen, der so eine Sprüche bringt wie du, Alter.
Oh Gott.
Nein, aber.
Auf jeden Fall fand ich den Terminus fand ich sehr, sehr gut und war für mich auch, wo ich gesagt habe: hey, I like. Ich bin gespannt, was jetzt daraus wird. Ob es wirklich ein Jahr wird. Er hat ja jetzt die Preseason, da hat er das Spiel ja gestartet. Einer von 5 Pässen, da waren aber auch ein paar fallen gelassene Bälle dabei. 7 Yards, 3 Drives. Und dann so hast du gesehen, dass so ein paar Jaguars-Fans, das war jetzt nicht das ganze Stadion, das waren jetzt irgendwie 10 Leute oder keine Ahnung, das war jetzt aber nicht ein ganzer Block, die dann geschrien haben, you sick fuck, you sick fuck.
Da gibst du also, Video,
das ist...
In der Pregame-Show wurde Deshaun Watson ja auch nochmal interviewt und da hat er auch nochmal einen Ausschnitt.
Hast du das Video gesehen?
Das Video nicht, ich hab nur den Text gesehen. Erklär, wenn du das Video gesehen
hast. Ich hab das Video gesehen.
Was war da? Körpersprache,
das
oder?
Das war so gestaged.
Okay, das kann ich dir auch sagen, basierend auf diesem Statement hier. Also, wir haben jetzt komplette Statement,
aber
ich
werde nicht alles. Das war.
Aber
ESPN war das, ne?
Ja, das war
Bawala.
Ja. Aber und da war das, da hat er sich nochmal bei allen Frauen entschuldigt, die er sozusagen.
Ja, aber pass auf. Das war ja so, hey, wir interviewen dich nochmal vor deinem Spiel und du hast an den Fragen und den Antworten gehört, dass vorher abgesprochen war, welche Fragen kommen und er hat sich vorbereitet. Weil sie hat ihn gefragt, deine Eligibility ist ja immer noch fraglich, was da passiert. Und dir wird ja vorgeworfen, dass du keine, wie nennt man das so, keine Reue gezeigt hast und dass das ein Teil dieser Narrative war, warum du die sich umgeben haben. What is your response to that? Und sofort kam, ja, doch, natürlich zeige ich mich reuig. Natürlich, I want to say I'm truly sorry to all the women that I've impacted in this situation. The decision I made in my life put me in this position. I would definitely like to have that back. Das war so gestaged. Und ich frage mich, wie sich die... Kinka Bawala, die das Interview geführt hat, wie die sich gefühlt hat, die muss auch gedacht haben, ey, jetzt muss ich als Frau so einem Typen gestaged eine Bühne geben, damit er diesen Satz raushauen kann. Oh, Alter Schwede.
Ja,
das fand ich schon.
Ja, du passt.
Das fand ich schon ziemlich
schwach. Wie du auch schon gesagt hast, dass dieses Thema, ich glaube, das wird jetzt das Jahr sein, wenn Roger Goodell schon so jetzt sagt, am Ende haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, er hat die volle Power darüber. Also, die Cleveland Browns werden mit Jacoby Brissett. Oder pass auf, was ich gelesen habe, war ich ganz smart. Ein Jimmy G-Trade noch. Jimmy G-Trade für dieses Jahr?
Ja, aber dann hast du Jimmy G, will ja auch ja, nicht also irgendwie dahin kommen für
nein, aber, find, also, aber vielleicht besser als gar nicht zu spielen und dann nach dem Jahr nochmal Free Agency, irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber es war interessant. Du, Deshaun Watson-Thema hier so jetzt beendet, weil ich möchte euch und dir, was ich gerade auf der Toilette auf Twitter gefunden habe, war sehr lustig. Ich muss einfach kurz erwähnen. Melvin Gordon. Hat sich warm gemacht fürs Preseason-Spiel. Und du weißt doch, es ist ja eine sehr relaxte Atmosphäre, wenn du erstmal selber rauskommst. Also du gehst ja immer, bevor du mit deinem Team denn so ein Walkthrough hast und Perfect Plays, gehst du ja selber nochmal raus. Und dann fangen die paar Bälle, machen sich nochmal extra warm. Ey, so geil. Da nimmt ein Journalist, macht ein Foto von Melvin Gordon, wie er am Ball fängt an der Seitenlinie. Und Pat McAfee hat das retweetet für die Leute, die den Bock haben, darauf zu gehen, das mal zu sehen. Und schreibt, Melvin Gordon working out with a pad on his right foot. The hashtag Broncos running back is dealing with a foot contusion. Macht einfach ein Statement, ein Reporter beim Spiel, macht ein Foto und spekuliert eigentlich und sagt aber irgendwas, damit er Klicks kriegt und wie auch immer. Alter, er nimmt, er macht sofort Antwort und zitiert diesen Tweet und sagt, haha, that's my cell phone, sir. Der hat nur sein Cellphone rein in die Socke gemacht an der Seite unten am Fuß und der Journalist fotografiert es, weil es aussieht, als wäre es ein Pad und sagt einfach, er hat eine Foot Contusion, weil er ist gar nicht, also er sagt, also auch in den Kommentaren, er ist gar nicht verletzt. Aber einfach so sozusagen wieder, Journalist wollte wieder hier, zack, komm, ich muss mal, oh, da sehe ich was. Und hab sofort ohne irgendwie Research irgendwas ins Internet gebracht. Ey, und der Typ wird natürlich, das Ding geht halt viral gerade, ne? Weil er halt darauf geantwortet hat und viele Spieler sind und lachen sich einfach tot. Und das ist Journalism bei uns in der NFL, ne? Weil wir immer drüber sprechen, dass alles irgendwie auseinandergenommen wird, spekuliert wird. Hauptsache, das ist im Internet und du weißt schon gar nicht mehr, was es wirklich war und was es nicht war. Und das,
meinst
das
du
war
das so
schon
wie,
lustig.
Meinst du das so wie Zeltgate bei mir im Social Media?
alle Leute wissen Bescheid, die da am Start waren. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Zeltgate, gestern in Polen. Ey. Patrick wollte uns keine Zelte geben, weil es geregnet hat.
Stimmt, ich war da und hatte 5 Zelte in meinem Kofferraum. Nee,
wir hatten
und Zelte,
wir mussten die abbauen laut der Liga. Aber es ist ein anderes Thema hier. Das ist ein anderes Thema, ja. Möchte ich jetzt nicht mit reingehen. Das müssen wir einfach in meinem Privaten einmal klären, bitte. Also.
Nee, das kannst du im Liga-Meeting.
Nee, warte, Leute.
Und auch nicht du bist ja Owner.
Leute,
das kann Diana machen.
Leute, so muss ich das machen, so sagt er es mir immer. Ja, du kannst bitte dich bei meiner Assistentin melden und dann machen wir einen Termin vereinbaren, weil Owner reden nicht direkt sozusagen mit dem Commissioner.
Oh, du bist so ein Lügenbold. So,
Raquan Smith, All-Pro-Linebacker, hat einfach mal gesagt, Leute, ich habe mit den Chicago Bears gesprochen und ich habe einen Trade angefragt, einen Trade zu kriegen oder dass ich getradet werden darf oder sucht einen Trade-Partner, whatever, so. Wie auch immer man das sagt, hat ein Statement rausgeschossen und es geht natürlich um seinen Vertrag. Er hat ein Angebot bekommen, so ein bisschen take it or leave it von den Chicago Bears und das Angebot...
Weißt du, wie viel das pro Jahr war?
Nein, das Einzige, was ich gefunden habe, war von Ian Rappaport, dass dieser Vertrag, und wir reden ja immer über die Summen, ne? Das sind ja manchmal Riesensummen, aber es kommt ja immer darauf an, wie viel ist garantiert. Ist der frontloaded? Guarantee. Ist der backloaded? Und das, was Ian Rappaport, das Einzige, was er anscheinend rausgefunden hat, ist, dass dieses Angebot sehr backloaded war. Das heißt, er spielt jetzt noch ein Jahr, ein zweites Jahr, verdient dann trotzdem immer gutes Geld, aber für seine Verhältnisse oder was er sich vorstellt oder also zu den anderen Linebacker sozusagen, war das einfach, oder verglichen zu den anderen Linebacker, war das nicht der, ja, das, was er wollte, die Zahl.
Ja, und wie gesagt, wir haben ja den Vertrag oder das Angebot nicht vorliegen, aber wenn er backloaded ist, zum Beispiel du kriegst 4 Jahre, dann haben die ja jetzt teilweise in diesen Verträgen dieses Potential Out nach 2 Jahren. So, das heißt, du musst ja schon sehen, was ist bei mir garantiert, bevor irgendwie die ein Potential Out aus diesem Contract haben. Wenn du dann sagst, okay, wirklich garantiert zum Beispiel sind 18 Millionen, 9 Millionen im Jahr, dann muss man natürlich sagen, okay, lass uns doch mal Roquan Smith vergleichen mit den anderen Linebackern, die gut verdienen.
Das hab ich auch noch.
So, der höchstbezahlte ist Leonard, ne? Der von den Colts ist der highest paid. Der verdient 19,7 Millionen. Fred Warner 19 Millionen. CJ Mosley 17 Millionen. So, und man muss und Deion Jones 14, Olokun von den Jaguars 15, Shaq Thompson 13,5 und er hätte, glaube ich, jetzt in seinem fünften Jahr, es ist ja das fünfte Jahr seines Rookie-Vertrags, die haben ja die Fifth-Year-Option gezogen, habe ich 9,5 Millionen verdient, was ja nicht schlecht ist. Aber er geht natürlich in sein letztes Vertragsjahr und hat danach, ist er Free Agent und hat keine Sicherheit. So, und jetzt, wenn du dir anguckst, was der geliefert hat, ne, seitdem sie ihn gedraftet haben, das ist schon ganz schön knusprig. 2018, ich erinnere mich noch, 8th pick overall, was für einen Linebacker echt hoch ist, ne? Erste Runde bei den Bears, war zweimal Second Team All-Pro, All-Rookie-Team und hat, seitdem er in der Liga ist, die meisten Tackles insgesamt in der NFL. 524 Tackles, 131 im Durchschnitt pro Saison, 14 Sacks, Forced Fumble, Fumble Recovery, 5 Interception und so weiter, hat auch einen Touchdown gemacht. Der Typ hat richtig abgeliefert, kann man auch so sagen. Du holst hier einen Linebacker in der ersten Runde und der führt, seitdem er da ist, die Liga in Tackles an. So, was wir nicht wissen, ne, weil ich frage mich immer, warum wollen sie ihn nicht bezahlen? Findest du es, weil der ist 25, ne?
Ja, du.
Ist da irgendwie eine Verletzung,
pass auf,
die er hat,
sie wollen ihn bezahlen, aber ich glaube, dann geht es zurück zur Philosophie von den verschiedenen Teams. Muss ich jetzt so Market Setting Contract ihnen jetzt geben, damit sozusagen er den neuen Markt sozusagen kontrolliert von den Linebackern, weil wir haben ja immer darüber gesprochen, dass diese Top-Spieler immer wieder einen neuen Standard setzen für deren jeweiligen Positionen über die Jahre. Und das hat er auch in seinem Statement reingeschrieben. Er sagt so, dieses Angebot, was ich bekommen habe, ist nicht wertschätzend genug sozusagen und auch vor allem nicht fair für die anderen Linebacker. Das hat er gesagt in seinem Statement. Das ist nicht fair für den Linebacker-Markt. Weil das wäre halt kein Record-Setting.
Aber was wäre denn für ihn fair?
Ich weiß, das wissen wir nicht.
Ich weiß, er ist jetzt kein, er ist nicht Leonard von den Colts, der und Fred Warner, die beiden sind echt. Aber ich würde dann sagen, CJ Mosley, da in der Region zwischen 15 und 17 Millionen, muss er schon bekommen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
So, jetzt kriegt er 9 Millionen in seinem letzten Jahr oder 9,5. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich Roquan Smith bin, sage ich auch, ey Leute, ihr lasst mich in mein letztes Jahr gehen. Ich habe euch die ersten 4 Jahre abgeliefert, wie kaum ein anderer. Und ihr wollt mir Herz und Heart and Soul of the Defense. Nein, wenn ich mich jetzt verletze, dann war es das. Dann war mein Rookie-Vertrag mein einziger Vertrag. Ich muss jetzt, wo ich heiß bin, gebt mir einen Vertrag, wo ich weiß, da komme ich auf jeden Fall mit 60 garantiert raus und bin set for life. Würde ich genauso machen.
Er hat ja in seinem Statement gesagt, er hält die Tür noch offen, wenn die Bears reden möchten. Also es war, ich sag, das war ein sehr, sehr gut formulierter Text, den er da gepostet hat und hat damit auch noch die Tür offen gelassen, dass die Chicago Bears, er hat nicht sofort gesagt, ich bin jetzt hier fertig, aber er sagt so, nein, ich denke nicht, dass es passieren wird, aber ich würde auch noch mal gern mit dem, er hat einfach den öffentlichen Druck sozusagen jetzt generiert, dass das Thema da draußen ist. Und ich habe aber ein Gefühl...
Hat er nicht auch gesagt, ich hab auch nicht mit Ownership gesprochen?
Ja, das ist schon, das war so 4 Seiten auf Notes. iPhone Notes hat er einfach geschrieben. Also ich habe ein Gefühl, die kriegen es noch fertig, weil die können die nicht verlieren. Die Chicago Bears, wir haben letzte Woche über die Division gesprochen, die können ihn nicht verlieren. Die können sich das nicht leisten. Die können sich das nicht leisten, deren besten Defense-Spieler jetzt zu verlieren.
Naja, Moment, Robert Quinn hatte 18,5 Sacks, ne? Der ist jetzt, wir wollen ja jetzt keinem Chicago Bears-Fan zu nahe treten.
Ich nehme vom Value der Defense, nämlich über Roquan Smith, über Robert Quinn, weil Robert Quinn ist auch 37 und das ist ein junger Middle-Linebacker, der den Quarterback in der Defense ist.
Ja, sie haben natürlich er und Nicholas Morrow waren die beiden Linebacker, die ja in Subdefense, Nickel hast du ja zwei Linebacker auf dem Feld. So Morrow und Roquan Smith sind die beiden. So, und dahinter war Jack Sanborn, der Special Teams gespielt hat. Wir hatten ja das Spiel. Der gut in den Special Teams gespielt hat, hat auch einen Sack, aber und auch Matt Adams mit der 44, die werden jetzt nicht Roquan Smith ersetzen. So, deshalb, ich hoffe es auch, dass sie da noch einen Deal finden. Puh, ich bin gespannt. Ansonsten wird sich bestimmt noch ein Team finden, was so, oh, komm, 25, Tackle Maschine, let's go. Apropos let's go, die Ravens haben gesagt, let's go Justin Tucker und haben ihm mal eben kurz 4 Jahre bis zu 24 Millionen, 17,5 garantiert. Bestbezahlter Kicker in NFL History und womit? Mit Recht.
Das auf jeden Fall.
Justin Tucker ist eine Maschine.
Der ist so Mr. Automatic schon, ne? Das ist halt, du weißt, wenn er da ansetzt zum Field Goal, ist das Ding drin. Und auch viele Game Winner und einfach ein sehr, sehr guter Kicker und hat das echt verdient. Und auch jetzt verdienen auch schon Kicker so viel Geld. Das ist schon, das geht, auch da geht es immer wieder.
Ja, das sind 6 hoch. Millionen im Jahr, ne? Ja. Wenn du jetzt das auf die 4 Jahre 24 Millionen runterbrichst. Aber wenn du dir anguckst, in den letzten 10 Saisons hat er 80 oder fast 80 mehr Field Goals, erfolgreich Field Goals geschossen, als der nächste, zum Beispiel Greg Zuerlein. Er hat 326 Dinger geknipst. Der nächste ist Greg Zuerlein, 264. Matt Prater, 260. Gostkowski, 251. Ja. Mason Crosby. Das sind ja jetzt auch keine irgendwelche Namen. Nein, das sind ja schon wirklich erfolgreiche Kicker.
Aber
und vor allem, er ist der einzige Kicker in der NFL im 4. Quarter oder in der Overtime seit 2016 mit einer 100%-Quote von seinen Field Goals. Im 4. Quarter in Overtime, wenn, also das heißt, Klatsch, wenn es um die Wurst geht, hat er 100% bei allen Kicker, die über 20 Attempts natürlich haben. Ey, bei dem Volumen im 4. Quarter und in der Overtime, wenn es drauf ankommt, 58 von 58. Und deshalb, ey, ich sag dir eins, so viele Punkte, wie der gemacht hat, so viele Spiele, wie der für die gewonnen hat, pay the man. Pay the man.
Auf jeden Fall.
Justin Tucker, wir gönn's dir.
Ach so, und pass auf, pay the man. Wir bleiben gleich bei den Ravens.
Oh, wir bleiben
gleich. Lamar Jackson hat jetzt seine Deadline offiziell gesetzt, also hat es öffentlich gemacht. Und nur noch bis zum Start der Regular Season. Was natürlich alles, was wir alle wussten, glaube ich, oder was man vermutet hat, ab dem Punkt möchte er nicht mehr über sozusagen, weil er ist auch sein eigener Agent, wir dürfen das nicht vergessen, weil auch alleine in der Preseason die Zeit zu haben, sich um sowas zu kümmern, ist für mich gerade, das geht eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil natürlich hat er noch jemanden, der wahrscheinlich in seiner Ecke ist. Aber trotzdem.
Ja, der hat einen Anwalt.
Aber trotzdem ist es ja, dass er wahrscheinlich ein bisschen involvierter ist als der Normalo, der einen Agent hat. Also einen richtigen Football-Agenten. Und hat jetzt aber gesagt, ich glaube, das wird jetzt auch any day kommen mit diesem Vertrag. Ich glaube, das wird wieder in irgendeiner Art und Weise ein Record-Deal. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, diese Summe mit Deshaun Watson ist einfach so absurd, dass ich glaube, die haben das so hochgesetzt. Und ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, dass die Cleveland Browns haben mit dem Deshaun Watson Deal alle anderen Franchises so
den Markt komplett verdorben.
Also mit der Garantiesumme, was war das, 230 oder 250?
Fully guaranteed, 230 oder?
Ja, irgendwie so, 230 oder 250?
Ja,
über 200.
230.
Über 200 ist schon brutal
gewesen. 230.
Genau, und das, wir reden immer, glaub mir, die Garantie so wie immer ist das Wichtigste. Und sagt natürlich Lamar Jackson, guck doch mal bitte meine Sachen an und dann Deshaun Watsons Sachen an. Und er war halt ein...
Und ich bin kein Predator.
Er war halt MVP. Deshaun Watson war nicht der NFL-MVP. Mm. Bin mal gespannt. Patrick, wir schnaufen einmal durch und dann kommen wir in die Division Previews.
So, liebe Romantiker, wir haben, was, 80% Männer, vielleicht sogar 85% Männer hier. Also, aufgepasst. Aber diese Ad ist natürlich nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Aber die wissen schon Bescheid. Die sind besser als wir Männer.
Ich habe auch das Gefühl, dass Frauen besser sind, um sich selber zu kümmern als Männer.
Das stimmt. Also, aufgepasst, liebe Männer. Kollege AG1 liefert gerade, auch für Männer, ein starkes Nährstofffundament für den Tag. Hört zu. Wie ihr wisst, sind wir schon seit langer Zeit mit AG1 verheiratet. AG1 ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, einem Pilzkomplex und mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. So, und Björni erzählt euch jetzt mal, warum, liebe Männer, ihr zuhören solltet, was das für euch tun kann.
Ja, ein paar unserer liebsten Vorteile von AG1. Erhaltung der Haare. Oh, heikles Thema bei Männern. Vor allem bei mir, Patrick. Ich habe ein natürliches Comeback gestartet hier. Leute glauben mir das nicht, aber es war alles naturell.
Ja? Du warst nicht in der Türkei.
Ich war nicht in der Türkei. AG1 trägt mit Biotin, Zink, ja, zur Erhaltung normaler Haare bei. Biotin kennen Frauen nämlich schon längst, das ist ein B-Vitamin, B7, das nachweislich gesundes Haar unterstützt. Kupfer trägt zusätzlich zu einer normalen Haarpigmentierung bei, Stichwort, graue Haare. Ja, okay, aber bei mir wird es auch grauer darum, weil ich kenne es auch so. Also, und das sind teilweise auch die gleichen Nährstoffe, die essentiell für schöne Haut und Nägel sind. Deswegen, Patrick, ich sag dir, die Zuschauer da draußen sagen, meine Haut ist besser geworden über die Zeit, wo ich bei RTL sitze, ey. Ich sag's dir, ich so, shit, okay.
Und deine Nägel sind auch besser geworden, deshalb kaust du auf denen oder was?
Nee, ich kau nicht auf meinen Nägeln, so. Aber es wird noch spannender, denn Haare hin oder her, jetzt geht's um richtige Männlichkeit im biologischen Sinne. AG1 unterstützt nämlich auch die Erhaltung des Testosteronspiegels, boah, der Spermabildung und der männlichen Fruchtbarkeit. Aber das brauche ich nicht mehr, Leute. Ich habe viel Kinder. Leute, ich muss aufhören. Also ich hab zu viel Fruchtbarkeit. Dafür sind Zink und Selen wichtig, die in AG1 enthalten sind. Also, was kommt, erzähl. Was ist aber noch wichtig, wenn der Testosteronspiegel unterstützt wird, Patrick?
So, AG1 ist auch eine Unterstützung für euren Stoffwechsel. Mm. Man kann ihn sich wie eine rund um die Uhr arbeitende Fabrik im Körper vorstellen, ne, die Nahrung in Energie umwandelt, um verschiedene Körperfunktionen anzutreiben. Diese Energie, die kann ich echt gut gebrauchen.
Voll mit den ganzen Trips,
Moment,
die wir gerade haben.
Reisen, ja? Kinder, viel Arbeit.
Jetlag. Da braucht man echt jede Unterstützung. Also, für die Bromantiker, wie immer, ja, Leute, hört zu. Unterstützt eure Gesundheit auf drinkag1.com/bromance und sichert euch bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
Die wir jetzt hier natürlich am Start haben, denn wir sind gerade unterwegs.
Wir sind gerade unterwegs in den USA. Im Abo wird euch AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Für mich immer das Wichtigste, wenn wir Werbung machen, wenn es so eine Abo-Sachen sind, wenn Leute nicht glücklich sind.
Dass sie jederzeit raus können.
Das ist sehr wichtig. Also, alle Informationen wie immer in den Shownotes.
Und jetzt geht es los.
Die AFC East.
Ja.
Fangen wir da an.
Herr
wir
Werner,
haben die AFC East.
Die AFC East.
Oh. Letztes Jahr.
Pass auf, in der AFC East. Also letztes Jahr. Ich wollte nur kurz sagen, für die nicht wissen, welche Teams sind in der AFC East, weil manche sagen, ja, okay, AFC East, welche Teams sind da drin? Das ist die Division mit den Jets, Dolphins, Patriots und Bills.
Genau. Und letztes Jahr war das Standing in der Division, den ersten Platz, die Buffalo Bills. Sie waren sehr gut. Sie waren sehr gut letztes Jahr. Josh Allen, Stephon Diggs. An zweiter Platz war New England Patriots, die überraschend gut waren, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Mac Jones. Und dann kamen die Miami Dolphins und dann Mac Jones. Und dann die New York Jets. Und oh, die New York Jets haben ein Problem. Yeah. Da kommen auch noch gleich ein paar News. Mm. Deswegen fangen wir doch mal an. Ich würde einfach sofort anfangen.
Wer ist deine Nummer 4?
Meine Nummer 4 in meiner Division Preview AFC East wird genauso bleiben, wie sie beendet haben. Die New York Jets. Die New York Jets, Ich habe irgendwie, ich wünschte, ich würde sie ja nicht hinpacken, aber ich denke, es ist eine sehr, sehr gute Division mit den Buffalo Bills, Patriots und Miami Dolphins. Sie sind alle extrem stärker geworden. Und die Jets waren ein junges Team und sind auch immer noch ein junges Team. Ich finde, die haben sehr gut gedraftet. Das hatten wir gesagt, haben auch darüber gesprochen. Sie haben aber jetzt, pass auf, zwei Riesenprobleme. Einmal linker Tackle Mekhi Becton ist raus, out for season, hat sich verletzt, gebrochene oder gesplitterte Kniescheibe. Das hört sich eklig an, muss ich mal ganz, das hört sich echt painful an. Sowas hatte ich zum Glück noch nie. Und das ist schon ein großes Problem. Dafür haben sie aber Dwayne Brown, alter Veteran, ich glaube, der ist 38 oder sowas. Haben sie natürlich gleich als Ersatz.
Noch nicht.
37 ist er und wird 38.
Der wird aber am Ende des Monats irgendwie, demnächst wird er, hat er Geburtstag.
Er ist Ende 30. Das Bild, da weiß ich hundertprozentig. Haben sie für 2 Jahre 22 Millionen als Ersatz gehört, mussten sie machen. Aber war auch gut. Wen willst du sonst holen? Du brauchst einen Veteran, du brauchst ein bisschen einen Veteran. Jetzt mit einem Free, da dachten sie halt natürlich auch noch, ja, unser Quarterback ist gesund, wir müssen ihn beschützen. Boah, und jetzt kommt, das ist eklig. Zach Wilson im Preseason-Spiel scrambled nach rechts raus, macht einen Cut, bleibt hängen mit seinem Knie irgendwie und zack, war die Befürchtung.
Hechtet noch so komisch nach vorne, aber du hast schon gesehen, ja, da stimmt was nicht.
Da war die Befürchtung, dass es das Kreuzband ist. Da dachten alle schon, okay, die Saison ist hin. Aber zum Glück war es nicht das Kreuzband, sondern es war Meniskus und
Riss.
Meniskusriss
und Bone Contusion.
Bone Contusion. Bone Contusion, wie erklärt man das? Das ist wie ein blauer Fleck im Knie, oder? So Bone Contusion? Wie
eine blauer Fleck ja, im
doch,
Knie,
ich hatte im Knochen. Das, ja, genau, stimmt, im Knochen. Aber das ist wie so ein blauer Fleck. Das ist ein harter Hit auf deinem Knochen, Oberschenkelknochen. Was hatte ich? Das hatte ich ja tausendmal, weil ich dadurch, dass ich keinen Meniskus mehr habe. Deswegen hatte ich oft Bone Contusions, weil ja, da ist ja kein Cushing mehr da. Oder also Meniskus. Und
Polster auch genannt.
Ja. Und er ist jetzt unterwegs. Ich habe gelesen heute Morgen noch, dass er unterwegs ist nach Kalifornien zum Arzt. Und dass er da seine OP, er braucht eine OP. Also er wird jetzt eine OP kriegen. Und da stand denn 2 bis 4 Wochen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 2 Wochen ist schon sehr optimistisch. Aber ich glaube, er wird 1-2 Spiele vielleicht verpassen. Von der Regular Season und dann hoffentlich.
4 Wochen ist jetzt so seine Timeline, ne?
Ja, die haben 2 bis 4 Wochen gesagt, aber deswegen, ich gehe auch eher mit den 4 Wochen.
Ah, 2.
Ja, das ist schon sehr optimistisch. Deswegen, ja, haben sie ein kleines Problem, aber nichtsdestotrotz hätte ich so oder so gesagt, die sind in dieser Division einfach hinten. Für mich, weil die sind ein junges Team. Ich hatte gehofft, ich bin ein Zach Wilson-Fan. Ich habe echt gehofft, dass sozusagen alles gut läuft und so zu starten, ist natürlich auch mental ein Riesendruck für ihn natürlich in seinem zweiten Jahr. Und ich finde, die haben mega gut gedraftet. Nochmal da Ahmad Sauce Gardner, Cornerback. Sie haben Gary Wilson geholt, auch in der ersten. Die hatten ja 3 First-Round-Picks und da haben die echt geile Spieler geholt. Und noch Jermaine Johnson, Edge-Rusher von Florida State. Also für mich ist das ein sehr junges Team. Und Breece Hall von Iowa State, den hatten wir auch tausendmal, also das heißt tausendmal, aber wir hatten den ein paar Mal schon im College Football. Mega guter Running Back. Und ich hatte echt so... Und ich glaube, du sagst es ja auch immer, Head Coach Robert Saleh, den kann man nur supporten, ne? Den Head Coach. Ja, aber trotzdem sehe ich die New York Jets leider da unten, weil sie sind ein junges Team und du wolltest den nächsten Schritt machen mit diesem jungen Team und auf einmal fällt der linker Starting Tackle raus und dein Quarterback wird jetzt wahrscheinlich erstmal den Start der Saison verpassen. Aber trotzdem sehe ich das auch, dass sie es nicht durchhalten werden, gegen die restliche Competition in dieser Division sich durchzusetzen.
Auch bei mir sind sie die Nummer 4. Ich glaube, dass Mekhi Becton gar nicht so der große Verlust ist. Für die Tiefe ja, aber seitdem sie ihn gedraftet haben, ist er underwhelming. Und ich glaube, dass...
Sein erstes Jahr war gut, aber letztes Jahr war nicht so.
Ja, aber sein zweites Jahr overweight und kann er gesund bleiben... kann er in guter Form, körperlicher Form bleiben. So, jetzt haben sie einen proven Starter. Dwayne Brown ist 36 und wird 37. So, und hat jetzt die letzten, alle seine Spiele gestartet, die er gespielt hat. Der ist natürlich ein bisschen älter und du musst natürlich, also der war 5-mal im Pro Bowl. Hat bei den Texans, bei den Seahawks gespielt und ich glaube, manchmal ist es auch a blessing in disguise, wenn du forciert wirst, eine Lösung zu finden. Nichtsdestotrotz, wenn du dir anguckst, was die Jets letztes Jahr so geliefert haben, dann war das finde ich interessant, dass die Offense war echt schlecht, aber die Defense, was ja eigentlich Robert Sullers Spezialgebiet ist, war noch schlechter. So, das ist ja das, was mir Sorgen macht. So, die Offensive Line, die haben Laken Tomlinson geholt, zusammen mit Elijah Vera Tucker, der ja auch ein High Draft Pick, glaube ich, das Jahr davor war, sollte das und jetzt auch mit Dwayne Brown auf der linken Seite soll das gut sein. Wer geht denn rüber auf die rechte Seite? So, oh, wie heißt der noch? Er liegt mir auf der Zunge. Warum kann ich das immer nicht ausspucken? Ich denke immer so, ach komm, schreib den nicht auf, hast du drauf. Und jetzt fällt er mir nicht ein. Der fällt mir gleich wieder ein. Das heißt, offensiv, glaube ich, George Fant. Jetzt habe ich George Fant. Der wird dann rechter Tackle spielen. So, also, und dann auch offensiv. Guck mal, die haben Corey Davis, dem Receiver, im Free Agency richtig Geld gegeben. Sah jetzt aber auch nicht unbedingt aus wie eine Nummer 1 Receiver. Dann haben sie Garrett Wilson, 10 overall. So, wo ich sage, dann haben sie noch Elijah Moore im Slot. Das heißt, er hat potenziell echt drei gute Receiver, ne? Und in Free Agency haben sie doch Uzomah geholt. Ja. Uzomah, oder? Ja, bin ich. Ja, von Cincinnati, Tyler Conklin auch. Das heißt, das könnte eigentlich was werden. Problem ist, was ist mit der Defense? So, jetzt ist natürlich erstmal, jetzt muss es, weißt du, wer der Quarterback ist?
Na, Joe Flacco, oder? Das wäre jetzt meine
Frage.
Frage. Wen nehmen sie? Joe Flacco oder Mike White? Ja. Mike White kannst du dich erinnern?
Nein,
der hatte doch letztes Jahr auch irgendwie ein Spiel gestartet und es war irgendwie erfolgreichste Rookie-Debüt für einen Quarterback, irgendwie sowas. Der ist doch steil gegangen.
Boah, ja, Joe Flacco
spielt einfach noch, ne? Das ist auch so ein bisschen.
Ja, der ist auch schon 100 Jahre dabei. Aber ja, für mich war wichtig, was machen die Jets defensiv? So, sie haben Sauce, sie haben Jermaine Johnson. Übrigens, denk mal dran, letztes Jahr, sie haben ja einen Pass-Rusher geholt, der sich ja in der Preseason
Carl Lawson.
Im Training Camp die Achillessehne gerissen hat. Carl Lawson. Ja. So, sie haben jetzt also Carl Lawson und Jermaine Johnson, weil der im Pass Rush war ja auch nicht wirklich gut. Und der im Backfield war ganz schlimm. Jetzt haben sie Sauce, sie haben Pass Rush. So, und sie haben auch up front Solomon Thomas, den er natürlich noch kennt aus Zeiten von San Francisco. Es geht bergauf, aber jetzt mit der Verletzung, es hätte auch mit Zach Wilson alles darauf angekommen, was er macht. Ich glaube aber, es wird nur zum vierten Platz reichen.
Wer ist denn dein Dritter?
Mein dritter Platz in dieser Division, das wird eng, glaube ich. Das wird eng. So 3-2 wird ein enges Höschen zwischen den Miami Dolphins und den Patriots. Ich habe jetzt gesagt, Miami wird Dritter. Und ich sage dir auch, warum. Ich glaube, Miami wird Dritter, weil sie... Oh, ich weiß gar nicht, soll ich das sagen? Dann bin ich wieder der Böse. Ich wünsche mir, dass Tua Tagovailoa allen zeigt, dass das kann. Aber irgendwie, ich traue der ganzen Sache nicht. Sie haben einen neuen Hauptübungsleiter, den ich sehr, sehr mag.
Der ist wild unterwegs. Ja.
Ihr erinnert euch alle an Mike Jones. So, junger Hauptübungsleiter. sehr sympathischer Typ, kam von den 49ers. Weißt du, das könnte, die Miami Dolphins könnten ein riesen Überraschungsteam sein, weil die haben ja auch haben es richtig krachen lassen, ne? Also einmal haben sie einen Offensive Mind, der echt gut ist. So, sie haben Terron Armstead, linker Tackle, Connor Williams, den Center. Sie haben Tyreek Hill zum bestbezahlten Receiver gemacht. Sie haben Mohamed Sanu. Xavier Howard hat 5 Jahre Verlängerung unterschrieben. Sie haben Melvin Ingram, Pass Rusher. Raheem Mostert, der Running Back Raum. Raheem Mostert, Sony Michel, Chase Edmonds sind dazugekommen. Und dann haben sie noch Teddy B als Backup. Alter Schwede, Mike Gesicki hast du da auch noch, der hat den Franchise-Tag bekommen. Das ist schon heftig. Und Mike McDaniel, oh shit, ey, ich glaube, das kann was werden. Ich weiß nur nicht, wie gesagt, das Potenzial mit Jaylen Waddle, Tyreek Hill und ich vergesse da ja noch einen in dieser Offense.
Ich weiß jetzt, du meinst jetzt einen Receiver?
Ja.
Die haben Cedric Wilson, auch diesen kleinen Speedster aus Dallas noch. Also die haben schon so eine kleine Speedster-Gruppe hier auf der Receiver-Position. Obwohl Sanu ist so ein bisschen so der Big Target. Preston Williams.
Aber was sie an Firepower haben.
Ja,
Hill, Wilson, das
kommt jetzt wirklich,
Waddle, das ist schon ganz schön knusprig. Und dann Gesicki, der auch gut gespielt hat, Running Back, Edmonds, Mostert, Sony Michel, Miles Gaskin, holy smokes. Da ist ein bisschen was los. Da könnte was gehen. Ich weiß nur nicht, First-Year-Head-Coach, Tua Tagovailoa. Ich bin gespannt. Für mich ist da aber eine Menge Fragezeichen. Ich glaube, das größte Fragezeichen für mich oder die beiden sind Tua Tagovailoa und kann McDaniel dieses Outside-Zone-Rushing-Scheme, was sie gerne ja auch gelaufen sind und wie sie Deebo Samuel benutzt haben, können sie das aus San Francisco rüber transferieren nach Miami? So, das ist so ein bisschen.
Ja, du, ich bin bei dir, weil du laberst hier die ganze Zeit, bist im Laberloch-Modus und hab das mir einfach mal natürlich gegeben. Aber ich bin bei dir. Ich nehme auch die Miami Dolphins auf dem dritten Platz. Und du hast eigentlich alles schon gesagt. Sie haben halt gesehen, was ist unser Problem. Wir haben jetzt einen jungen Quarterback, an den nicht viele außerhalb der Franchise glauben. Und wir haben ihm alle Waffen gegeben, die wir holen konnten und haben Offensive Line geholt. Und ich meine, das muss jetzt nach vorne gehen. Jetzt ist der Druck auch da. Wenn es jetzt nicht besser aussieht dieses Jahr in dieser Offense, dann war es das auch mit Tua Tagovailoa. Das war's dann. Und sie haben ein Offensive...
Aber die könnten uns alle überraschen, ne?
Pass auf, ich finde halt immer auch krass, wie man uns unterschätzt. Die hatten 9 Siege und 8 Niederlagen. Das ist ja jetzt auch nicht schlecht. Natürlich warst du damit jetzt kein Playoff-Contender, weil da noch ein paar andere Teams über dir drüber waren. Aber es war ein Sieg und Buffalo Bills waren 2 Siege nur entfernt. Und ich glaube, dass deren Offense einfach produktiver war. Letztes Jahr war deren Defense die 6. beste Defense. Und ja, da verlieren sie natürlich einen Veteran in McCourty, der ist in die Rente gegangen. Aber ich glaube...
Und Devante Parker wurde getradet zu den Patriots.
Genau. Aber ich denke, sie werden den nächsten Schritt machen in der Offense, aber ich glaube, das ist auch nicht schwer zu letzten Jahr. Die Frage ist nur, wie groß ist dieser Sprung? Weil du brauchst schon echt, du musst halt scoren, du musst anfangen, auch diese Shootouts sozusagen zu gewinnen, wenn du gegen die Patriots spielst, wenn du gegen die Buffalo Bills spielst. Und da bin ich gespannt. Ich denke, es wird wieder bei irgendwie so 9 Siegen in dem Dreh sein. Also ich sage jetzt nicht, dass sie schlecht sein werden, aber ich glaube auch nicht, dass sie sich bei den anderen durchsetzen. Und da komme ich dann zu meinem zweiten Platz. Ich denke auch, dass es die New England Patriots sind. Einfach an Bill Belichick. Ich bin ein riesen Fan von ihm. Er schafft es immer, die richtigen Spieler reinzuholen oder auch richtig zu motivieren. Macht aus diesen nicht sozusagen nicht die Splash-Players, also so die so No-Name-Spieler manchmal, macht er halt richtige Stars in seinem System und mit seinem Coaching und mit seinen Werten, wie er diese Franchise aufbaut. Mac Jones hört man nur Gutes. Man hört, Mac Jones ist fitter als je zuvor und hat einfach einen riesen Schritt gemacht. Und Mac Jones war letztes Jahr schon verdammt gut. Und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung es da geht. Sie haben Devante Parker, wie du gerade eben schon gesagt hast, von den Miami Dolphins geholt. Und Parker hatte mal ein echt gutes Jahr. Also der hat echt das Potenzial. Und ich glaube, dass der in diesem System mit Mac Jones, das war ein Riesengewinn für die Patriots, ihn da reinzuholen. Und sie haben wieder rechten Tackle Trenton Brown reingeholt. Jetzt haben sie James White, ist retired, der Running Back. Der war sehr wichtig über die letzten Jahre. Aber ich glaube, es ist kein Riesenverlust. Und da waren noch so ein paar andere Spieler rein und raus. Aber ja, hier im ersten Preseason-Spiel haben sie die Patriots nicht die Starter spielen lassen. Wie war es eigentlich bei dem Spiel, was du am Samstag gemacht hast? Waren die Starter auf dem
Feld?
Ja,
doch, da waren die Starter drauf, ersten Drive zumindest. Okay. Weißt du, der Grund, warum ich glaube, dass die Patriots potenziell über den Dolphins landen werden, ist, dass sie, jetzt hat er einen Devante Parker, hat er jetzt endlich eine echte Nummer 1. Ne? Und der Tyquan Thornton, der Second-Round-Pick, da hat er einen richtig mit Speed. So, und das heißt, er hat jetzt, glaube ich, endlich mal, der hat eine echte Nummer 1, dann hat er einen Speedstar am Start. Da bin ich mal gespannt, weil letztes Jahr war die Receiving-Crew Jacoby Myers, ne, der war der Third-Down- Clutch-Performer für die, aber mit Jacoby Myers, Devante Parker und Tyquan Thornton sieht das schon ganz schön anders aus. So.
Ja, ich glaube, wie gesagt, das sah schon.
Und Nelson Aguilar haben sie auch noch.
Ich glaube, die werden den nächsten Schritt machen und die Buffalo Bills pushen, die wir natürlich dann auf der. Also die Patriots hast du auch an der zweiten Stelle, ne? Dann sind wir hier gleich in dieser Division. Aber ich glaube, die Buffalo Bills hatten ja so in Anführungsstrichen einen Schritt zurück gemacht letztes Jahr, von dem Jahr davor. Ne?
Bist du jetzt schon bei den Bills?
Ja, also wenn du noch was in den Patriots hast, also ich denke bei den Patriots, es ist die Kombination von der Franchise, Bill Belichick, aber wenn du auf Papier,
Papier haben zwei Guards verloren, ne?
Ja, wenn du auf,
das beide Starting Guards,
meine ich gerade, wenn du auf Papier jetzt zum Beispiel die Dolphins, die wir gerade erwähnt hatten, vergleichen mit die Patriots, wenn du nur aufs Papier guckst, muss ich sagen, außer auf der Quarterback-Position so, sind mehr Stars sozusagen im Dolphins-Roster. Aber das ist ja am Ende nicht das Ausschlaggebende, ob du mehr Spiele gewinnst als das gegnerische Team in der Division, weil am Ende musst du auch ein Team werden und Spiele gewinnen. Aber wie gesagt, letztes Jahr war ein Spielunterschied. Es war ein Spielunterschied, also ein Sieg. Und es war ja knapp und ich denke auch wieder, dass es knapp wird.
Ich bin gespannt auf die Defense. Die Defense von den Patriots war richtig knusprig letztes Jahr. Aber da ist ja auch eine Menge passiert. Der Linebacker-Raum sieht auch anders aus. Guck mal, Kyle Vannoy wurde released. Den haben sie ja zurückgeholt von Miami. Der war ja Patriots in Miami. Jetzt ist er wieder, dann war er wieder zurück. So, da, warte mal. Hightower ist auch nicht mehr da. So, das sind ja so ein paar alte Gesichter, sag ich mal, auch in der Linebacker-Unit, die diese Defense ausgemacht haben die letzten Jahre. Die sind jetzt alle nicht mehr da. Und wenn du dir jetzt die Linebacker-Crew anguckst, Juwan Bentley ist jetzt der Mike. Raekwon McMillan, der Sam. Das ist jetzt schon ein anderer Raum. Und ich bin mal gespannt. Im Backfield haben sie ja Dings zurückgeholt. Malcolm Butler, da haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Insofern, aber um diese Defense mache ich mir keine Sorgen, weil die war letztes Jahr top-notch. Jetzt haben sie Matt Judon von Baltimore, ne? Der kam doch von Baltimore. Ja, kam von Baltimore. Dietrich Weiss, Guy Lawrence. Oder nee, ich krieg den immer umgedreht. Lawrence Guy und Christian Barmore, die haben schon keine schlechte Defensive Line. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, wie gesagt, die Offense mit Mac Jones wird einen größeren Schritt machen, verlässlicheren Schritt. Deshalb habe ich sie über den Miami Dolphins und die Nummer 1, Herr Werner, yes, in dieser Division.
Das sind die Buffalo Bills,
Baby. Erzähl mal.
Oh, ich mag einfach, dass sie gesagt haben, komm, wir holen auch mal jemanden in der Defense rein, der einen Super Bowl gewonnen hat. Mehrere Super Bowls. Von Miller. Für mich war das ein richtig geiles Off-Season-Signing von denen, weil wir können uns erinnern, ja, Defense war immer trotzdem solide, aber die Offense hat die Defense sozusagen outperformed und oft sozusagen auch das Spiel gewonnen. Und aber wie gesagt, die Defense war eigentlich solide, aber ich glaube, der Unterschied ist dann doch jetzt in diesem Roster, wir brauchen auch ein paar Jungs, die es auch schon mal geschafft haben, diesen Super Bowl zu gewinnen, und deswegen fand ich diesen Von Miller-Move extrem gut, weil ich glaube, der wird noch sehr produktiv sein. Cole Beasley haben die Release, haben sie verloren. Aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt ein Riesenverlust ist. Die haben jetzt hier Jordan Poyer, der Safety. Der hat einen überdehnten Ellenbogen. Da steht, kein genauer Zeitraum angegeben, wie lange er jetzt fehlen wird. Und Tre'Davious White kommt ja zurück von seiner Knieverletzung, aber trainiert auch noch nicht mit. Das sind halt natürlich Key-Spieler, die dürfen eigentlich auch nicht fehlen. Kannst du noch Tavon Austin, den Speedster, den haben die gesigned?
Ja, Slot.
Ja, den haben die auch gesigned, der ist auch so ein Returner. Mal gucken, was der da in diesem System machen kann, weil, wie gesagt, Josh Allen, vielleicht
ja, kann aber noch und rausholen. Denk mal bitte, die haben noch einen Slot, der Cole Beasley ersetzt mit Jameson Crowder. Der war ja so, der hatte ein paar erfolgreiche Jahre bei Washington, dann war bei den Jets. Und jetzt ist er in Buffalo, war unrestricted free agent. Das heißt, sie haben den nächsten Cole Beasley sozusagen, oder sie haben Cole Beasley ersetzt. Und ja, du sagst es schon, die haben natürlich in Von Miller, kriegst du ja nicht nur einen erfahrenen Super Bowl MVP, sondern du kriegst auch einen, der für den Locker Room extrem wichtig ist.
Ja, so, im Draft in der ersten Runde haben sich eigentlich einen Starter gedraftet, und das ist Elam aus Florida, den ich sehr mochte. So ein gritty Cornerback, der in den Faces und sehr physikalisch spielt. Hast du die erste Folge Hard Knocks gesehen, Detroit Lions? Wenn nicht,
ja.
An alle, die den Game Pass haben, da könnt ihr Hard Knocks sehen, und ich kann es echt nur empfehlen. Richtig geiles Entertainment, weil der Coaching-Staff von denen,
ist geil.
Mann, ich wusste das gar nicht, ich habe das gar nicht so realisiert. Fast dein ganzer Coaching-Staff sind ehemalige Spieler, die lange da gespielt haben, und du siehst halt richtig, wie die anders coachen, und diese Energie, die spürst du sofort, und wie die es dann natürlich auch übertragen bei Hard Knocks.
Der Trash-Talk zwischen dem Defense-Koordinator und dem Assistant-Head-Coach, dem Running-Back-Coach.
Ich war überrascht, wie entertaining es war, und ein Riesenteil war natürlich die Coaches da, und ich weiß halt genau, das ist halt auch manchmal der Unterschied, wenn wir immer über diese Diskussion reden, auch, ja, wer sind bessere Coaches und alles sowas. Es gibt kein Falsch, glaube ich, und kein Richtig, aber du spürst diese Intensität von Ex-Spielern manchmal mehr, weil die auch viel schneller so einfach ins Trash-Talken gehen und ein bisschen so emotionaler werden und auch untereinander. Ist geil. Leute, wenn ihr den Game Pass habt, guckt es euch an. Ist echt gut, ist echt geil gemacht, und jetzt fühle ich mich schlimm, dass ich die auf den vierten Platz gemacht habe, weil ich bin irgendwie ein Fan geworden nach der ersten Folge schon, einfach von dem Coaching-Staff. Finde ich geil.
Ja, guck mal, ich habe es nicht gemacht. Aber du wolltest sagen, Kaiir Elam ist natürlich jetzt Erstrundenpick mit Tre'Davious White zusammen natürlich eine gute Kombination.
Ja, und die haben dich noch einen geilen Running Back geholt. James Cook, der Bruder von Delvin Cook aus Georgia. Auch ein richtig geiler Running Back. Weil ich glaube, da, das ist doch so ein bisschen so eindimensional. Deren Laufspiel war in den letzten Jahren immer so am Struggeln. Wenn Josh Allen keinen guten Tag hatte oder wenn das Passspiel halt nicht so abging und Stephon Diggs 14.000 Touchdowns hat und Josh Allen, das war ja Josh Allen immer. Josh Allen war ja das Laufspiel. Und du musst da...
Obwohl Zach Moss und Devin Singletary sind jetzt auch nicht schlecht, aber James Cook
bringt Josh
frisches
Allen.
Blut.
Ja, und das ist, ich hoffe mal, dass die einfach so ein schönes so ein Laufspiel auch etablieren können, weil das hilft natürlich im Passspiel dann auch noch. Das will ich.
Ja, du, das Einzige, dürfen wir nicht vergessen, Brian Daboll, der Offense-Koordinator der Bills, ist jetzt weg, ist Hauptübungsleiter bei den Giants. Ken Dorsey, der Quarterback-Coach, übernimmt, aber ich glaube, das wird jetzt keinen großen Unterschied machen.
Nee, der
ich bin mal gespannt, tatsächlich, er kennt das gar nicht. Ich bin gespannt, Receiving Core, Gabriel Davis, McKenzie, Jameson Crowder, der Receiving Core und gerade, wie gesagt, Crowder, der Cole Beasley ersetzen wird. Ich glaube, das wird nochmal ein anderes Team sein. Und Sean McDermott, der Head Coach, ist ja Defense Core oder macht die Defense, aber Leslie Frazier ist ja der Defense Koordinator. Die werden so einen Typen wie Vaughn Miller auch richtig nutzen, um tatsächlich ihn in die Spots zu bringen, wo er auch mit 33 nochmal richtig durchstarten kann. Ey, der ist der NFL Active Sack Leader mit 115,5 und der ist 33. Ich glaube, der hat noch ein Jährchen im Tank, nochmal Double Digit Sacks zu holen. Und wie gesagt, bei so einem Typen ist auch wichtig, was er nicht nur auf dem Feld, sondern abseits des Feldes mitbringt, weil ja.
Und er rekrutiert der ganze Zeit auch OBJ schon, ne? Nach Buffalo.
Oh, ey, alter Schwede. Stell dir das mal vor. So. Das wäre krass.
Das wäre sehr krass. Also, da haben wir die gleichen, das gleiche Ranking. Und wie immer, es wird anders kommen. Dann haben wir jetzt noch die NFC East. Letztes Jahr. Erster Platz waren die Dallas Cowboys mit 12-5. Zweiter Platz waren die Philadelphia Eagles mit 9-8. Washington Commanders mit 7-10. Und New York Giants 4-13. Patrick, wer ist deiner Meinung nach wieder 2022 am Ende der Saison auf dem vierten Platz? Ich hab meinen. Ich weiß es. Es tut mir leid. Es tut mir leid für die Fans, aber ich weiß es.
Ich befürchte. Ich will ja an Brian Daboll glauben, aber ich befürchte, es werden wieder die Giants.
Ich auch. Ich denke auch, dass es leider wieder die Giants werden. Heute gibt es für euch HelloFresh, meine Björn Werners Lieblingskochbox. Weil ich sag euch eins, Leute. Ich bin schon lange, lange Kunde. True Story. Weil es einfach so praktisch ist für meine Familie in der Situation, in der wir sind. 4 Kinder. Ich bin leidenschaftlich kein Koch. Meine Frau auch nicht. Heißt, was ist das anstrengende, frische Mahlzeiten zu kochen? Die Rezepte. Abwechslungsreich zu kochen, weil sonst gibt es auch bei uns immer nur das Gleiche. Deswegen wirklich sind wir Fans, die ganze Familie, Fans von HelloFresh, weil du hast über 40 abwechslungsreiche Rezepte. Du kannst immer was Neues aussuchen. Du kannst im Voraus, Wochen im Voraus planen. Hey, aber Real Talk, ihr könnt auch einfach dann irgendwann mal pausieren, wenn ihr sagt, weißt du was, ich habe jetzt 3 Wochen lang gegessen, jetzt habe ich gerade keinen Bock auf Kochen die Woche und dann kannst du einfach pausieren. Und wenn du im Urlaub bist, pausieren und natürlich auch jederzeit kündigen, falls ihr nicht glücklich seid. Ja? Und ich sage euch eins, ey, wenn ich aussehe wie ein Kochprofi, kann jeder das, weil die Box kommt einfach ran. Du nimmst sie auseinander, die Box, da ist alles schon separiert. Die ganzen Rezeptkarten, wir bestellen meistens immer 4 Tage, eine Mahlzeit pro Tag für 5 Personen, auch wenn wir 6 sind, aber der Kleinste isst nicht mit. Und das reicht bei uns vollkommen. Dann die Rezeptkarten und die Tüten haben natürlich Matching-Nummern drauf, dass man sofort weiß, was kocht man, was muss man greifen. Einfach easy, Leute. Pass auf, nur im April verfügbar. Die limitierten Taste of Asia Gerichte entführen euch auf eine Reise durch Japan, Korea, Malaysia. Okay, das habe ich noch nicht ausgecheckt, Leute. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Ja? Zum Beispiel die japanische Sakura Bowl mit pinkem Reis, den ihr selber färbt. Oh shit, okay. Das hört sich wieder an, als könnte ich ein Influencer werden im Essbereich, im Kochbereich. Für die
ganzen Hörer und Hörerinnen mit dem Code. Ist der gleiche Code wie immer, Leute. HFBRO, alles groß geschrieben. Das steht einfach für HelloFresh Bromance, ja. HFBRO. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es oben drauf. Der Code ist für neue und ehemalige Kunden gültig. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Und ja, das war's. Du, 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 du.
Es. Ja, sag mal, komm.
Ja, ich weiß, keine Ahnung, ich weiß einfach nicht, ich kann einfach nicht, das, wie gesagt, das Wachstum, ob jetzt ein Headcoach da sofort einen Unterschied macht, das ist immer, finde ich, zu viel Druck. Weil, wenn wir uns einfach gefühlt die Offense angucken, hat sich ja nichts viel verändert. Es wird wieder Hoffnung sein, dass Saquon Barkley gesund ist und einfach gesund bleiben kann.
Wieso Hoffnung, der ist ja jetzt gesund.
Ja, ich meine aber auch gesund bleibt. Das ist ja so das Thema. Er war ja jetzt schon seit 2 Jahren nicht wirklich gesund oder der Gamechanger, der war in seinem Rookie-Jahr. Ich bin ein riesen Fan von ihm, Mann. Wenn der gesund ist, boah, nice. Aber es kann halt wieder nicht nur der Druck da sein bei Saquon Barkley. Sie haben Matt Breida geholt. Das ist nochmal ein schöner Running Back. Aber ich denke. Ich denke nicht, dass Daniel
weißt
Jones...
Du, pass auf, ich sag dir mal der Grund, warum ich sie da unten habe. Ja, sie haben ja auch einen neuen GM und einen neuen Hauptübungsleiter. Ne? Joe Schön und Brian Daboll sind jetzt das Tandem. So, das ist gut, neuer Start, aber die haben ja auch ein Team übernommen, was Salary Cap Mess hat. Das Roster hat verdammt viele Verletzungen und viele Fragezeichen. Das Größte ist natürlich Franchise-Quarterback-Fragezeichen. Ne? Das heißt, die müssen eigentlich einen Neustart machen, aber haben noch so ein paar Altlasten, die sie übernehmen müssen. So, aber Coaching-Staff, guck mal, Don Martindale, Wink Martindale ist der Defense-Koordinator, Brian Daboll, der Head-Coach, Mike Kafka ist der OC, ehemaliger Quarterback. Ich glaube, dass sie jetzt einen besseren GM haben. Sie haben einen guten Headcoach. Aber sie haben halt noch zu viele Fragezeichen. Und ich weiß nicht, ob das genug ist jetzt im ersten Jahr,
Nein.
dass das schon einen Effekt hat.
Was soll sich jetzt da verändern? In einer Offseason schaffst du das auf einmal aus diesem Roster, weil ein neuer Coaching-Staff da ist, alles besser rauszuholen? Nein, denke ich nicht. Und das ist, keine Ahnung, leider die Realität. Es ist halt schwer, wie du es gerade angesprochen hast. Die haben sich ja auch in der Offense nicht unglaublich viel verbessert. Die haben
Neil gedraftet, müssen sie das?
O-Line, das ist gut. Ey, das war ein guter Pick, du musstest mit O-Line gehen. Ich glaube, war der 8. Pick oder 10. Pick oder eine oder achte in der ersten Runde. Aber wenn wir uns jetzt die Receiver wieder angucken, du hast Kenny Golladay aus Detroit letztes Jahr ja schon bekommen, ja. Nichts gemacht, also war jetzt nicht. Und Tony Kadarius Tony, ist er jetzt der, hoffentlich, die brauchen
hallo,
diese beiden
Receiver. Die haben auch noch Sterling Shepard, ne? Also die haben ja gute Waffen, die hatten die aber nie konstant alle zusammen auf dem Feld, die hatten so viele Verletzungen. Aber sag mir bitte nicht, Saquon Barkley war mal eine Vollmaschine.
Ja,
Kenny Golladay, Sterling Shepard, Kadarius Toney. Wenn die alle fit auf dem Feld zusammen sind, dann kann da richtig was gehen.
Aber du sagst es ja, wenn die alle fit auf dem Feld sind, das ist halt, und wenn nicht, dann haben sie, und ich muss ja sagen, ja, Sterling Shepard ist aber auch jetzt schon, hat schon länger jetzt auch nicht so relevant mehr bei denen, ne? Aber Kadarius Toney,
ja, der ist glaube ich immer noch auf der PUP, der ist immer noch auf der PUP.
Das ist er. Und die brauchen einen Kenny Golladay und einen Kadarius Toney, dass die halt für diesen Quarterback da sind. Und da, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das passieren wird.
Mm.
Weil Daniel Jones hat so viel Druck dieses Jahr und ich glaube, der Druck wird zu groß sein und du brauchst gute Receiver, die das den Quarterback einfacher machen. Und ich glaube, es ist gerade die Situation, dass mit den Receivern, die Receiver bräuchten eher einen besseren Quarterback, dass sie sozusagen produktiver sind. Ich glaube nicht, dass die der Unterschied jetzt sein werden und deren Quarterback unterstützen. In eng Spielen, mit toughen Catches, kann ich nicht sehen.
Aber ich bin, weißt du, auf was ich auch gespannt bin? Auch gespannt auf die Defense, weil Wink, Don Martindale als Defense-Koordinator, der sehr aggressiv ist. Dem haben sie natürlich jetzt aber auch eine Mörderwaffe gegeben. Und Don Martindale mit Kayvon Thibodeau von Oregon, wo sie ja gesagt haben, ja, der hat so ein bisschen eine Attitude. Also wenn den einer begeistern kann, dann Don Martindale. Ich finde, das ist eine geile Kombination. Weil seitdem JPP weg ist, vor 5 Jahren, haben sie keinen richtig geilen Pass-Rusher mehr gehabt. Und denk mal dran, in die Zeiten, wo waren die Giants gut? Was hatten sie? Mike Strahan, UC Umeniora, Justin Tuck. Da hatten sie Pass-Rush. So, jetzt haben sie Thibodeau, Aziz Ojulari, der als Rookie letztes Jahr 8 Sacks hatte. Ich glaube, da wird ein bisschen mehr gehen. Da wird ein bisschen mehr gehen. Wie gesagt, die werden aggressiv sein, die werden so wie die Ravens spielen, weil sie natürlich auch den Defense-Koordinator haben. Aber ich bin gespannt, wie sich dann das Backfield macht, weil wenn du da vorne ein bisschen aufs Gaspedal drückst, dann ist es schon interessant, wenn du blitzhappy bist, was das Backend macht. Und wenn du dir da anguckst, was da los ist, sie haben Dory Jackson, Aaron Robinson.
Ja. Wenn du eine blitzhappy Defense bist.
Dory Jackson hatte so viel Injuries letztes Jahr. Die sind jung, die Cornerbacks. Deshalb bin ich gespannt. Und ich glaube, sie werden auch in der Defense ein paar dicke Dinger zulassen. Deshalb, es wird besser, aber es wird nicht gut genug sein.
Du sagst es, wenn du eine blitzhappy Defense bist und du hast nicht 4 Dogs dort hinten auf der Defensive Back Position, ist dieses System, kannst du das System wegwerfen, weil du wirst auseinandergenommen. Du musst Lockdown-Cornerbacks, also Safeties haben, und die müssen so gut sein als eine Unit mit der Kommunikation. Aber du hast die Namen gerade vorgelesen. Ich glaube nicht, dass die Giants das haben. So, wen hast du auf der dritten Position? Oder an der dritten Stelle?
Oh, warum knechtest du mich denn so? Auf der dritten Position habe ich, und auch das werden nicht viele mögen, aber ich habe die Washington Commanders. Du auch?
Ja.
Warum hast du denn die Washington Commanders?
Ich sag dir warum. Ich sag dir auch gleich warum.
Weil sie Carson Wentz haben. Sind wir böse Menschen. Erzähl mal.
Also die sind all in gegangen mit Carson Wentz, dass er die Rettung dort ist. Ryan Fitzpatrick ist ja in die Rente gegangen und Ryan Kerrigan ist in die Rente gegangen. War aber letztes Jahr nicht mehr so der Gamechanger, der er mal war. Chase Young wird nicht Woche 1 ready sein nach seiner Verletzung aus dem letzten Jahr. Der hat einen Megadruck. Und Chase Young geht jetzt in ein drittes Jahr und da bin ich mal gespannt, wie er damit umgehen wird. Carson Wentz halt, ne? Haben sie getradet von den Colts und haben ihn auch sofort als Starter announced. Das war gar nicht irgendwie, lass es mal eine Competition sein zwischen gib mir mal den Namen nochmal, Quarterback. Schlauch.
Taylor Heinicke?
Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Coach, habe keine Ahnung, aber ich hätte es geiler gefunden, wenn du für Carson Wentz tradest und Taylor Heinicke hat schon.
Ja, aber du kannst doch nicht einen Typen reinholen.
Heinicke.
Seinen vollen Vertrag nehmen. Mit schön 28,3 Millionen Cap-Hit und sagen, hey, da ist eine Competition. Wenn du den Typen so viel bezahlst,
aber trotzdem,
dann musst du ihn auch.
Ich finde, Taylor Heinicke hat schon, ich mag den. Ich mag den. Und weißt du was? Ich weiß nicht mal, ob Carson Wentz ein riesen Upgrade ist über ihn für diesen Preis. Aber hey, deswegen sage ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht der Trainer. Sie haben Terry McLaurin den fetten Vertrag gegeben. Gut, musstest du machen, war ja ganz klar. Er wird glücklich sein. Sie haben Jahan Dotson gedraftet aus Penn State. Geiler Receiver. Also Carson Wentz hat schon seine paar Waffen jetzt auf der Receiver-Position, denke ich. Und wir gehen davon aus, dass Jahan Dotson abliefern kann. Curtis Samuel. Und ich glaube, ja, Challenge wird wieder, kann Carson Wentz gesund bleiben? Hat er ganz gut gezeigt in Indianapolis. Da hatte er auch dann wieder eine Verletzung, aber das ging eigentlich. Und können die den Ball auch ein bisschen laufen, ne? Weil alleine, wenn du es komplett in Carson Wentz Hände packst, ist Game Over. Und wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr sah es nicht schlecht aus, sah aber auch am Ende der Saison nicht gut aus, dann haben sie ja die Playoffs verpasst.
Bei als es drauf ankam, genau. War und nicht so
wir dürfen
so
nicht vergessen, dass sie den Nummer 1, sorry, also. Dass sie den Nummer 1 Running Back letztes Jahr auch noch hatten. Und das erleichtert, oder sagen wir mal so, nimmt eine riesige Last von den Schultern von einem Quarterback. Dieses Laufspiel haben sie nicht da bei den Washington Commanders. Weißt du? Hm. Du kannst drehen. Hm. Ich trink was.
Trink mal was. Ich bin gespannt. Ich meine, wir sprechen jetzt über Carson Wentz, als wäre er voll nackt.
Nein.
Das ist er ja auch nicht.
Nein,
er
das
hat ja
ich
mal MVP-kalibermäßig gespielt und er wirft ja einen schönen tiefen Ball. So, jetzt hat er natürlich Terry McLaurin, Jahan Dotson. Da bin ich mal gespannt. Also er hat ja schon jetzt noch ein, zwei Waffen neben Terry McLaurin. Deshalb glaube ich schon, dass die produktiv sein werden. Ich bin gespannt, was mit der Defense ist.
Die ist ja eingebrochen letztes Jahr. Nachdem sie das Jahr davor so gut waren, das war ja eine der größten Enttäuschungen letztes Jahr in der NFL.
Richtig. So, offensiv waren sie die Nummer 7 unter allen Teams, was ja gar nicht so schlecht ist. Aber defensiv Nummer 19. So, wo du sagst, that is douchebag. So.
Nachdem sie eine Top 5 Defense waren, das Jahr davor, das meine ich. Das ist schon.
Ja, und er war Defensive Rookie of the Year, Chase Young. So, und 1,5 Sacks und 3 Tackles for Loss, bevor er in Woche 10 sein Kreuzband gerissen hat, war schon so ein bisschen. So, Montez Sweat, 21 Sacks in 3 Saisons. Daron Payne, Jonathan Allen, Inside, das sind schon keine schlechten Spieler. Und dann haben sie in der zweiten Runde ja noch einen richtigen Runstopper, Fedarian Mathis von Alabama, sich geholt. Da muss ich was tun.
Ey, die haben...
So, Linebacker ist ein Weak Spot, ne, bei denen. Mhm. Und die haben doch, lass mich gucken. Nein, haben sie nicht. Ja. Linebacker ist ein Weak Spot. So, und letztes Jahr haben sie doch einen Linebacker gepickt. Warte mal. Jamin Davis, kannst du dich noch erinnern? Letztes Jahr?
Was? Jamin, was? Nee, ich bin gerade
haben Sie nicht, letztes Jahr haben sie doch einen Linebacker. Nee, bin ich jetzt völlig bescheuert? Doch, letztes Jahr haben sie doch einen Linebacker gedraftet.
Pass auf, geiles Ding, was ja auch letzte Woche rauskam.
Schön, dass ich hier eine Notiz für mich selbst habe und jetzt gar nicht mehr...
Pass auf, was auch interessant war, vom Timing her, die haben den D-Line-Coach also gefeuert während des Trainingscamps in der ersten Woche. Und laut Ron Rivera, wir brauchen eine Änderung in der Philosophie.
Doch.
Das dann aber am Screen.
Doch, ey. Davis, haben sie doch letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet. Aber der hat ja jetzt überhaupt, der sollte der Mike sein, jetzt spielt der Weakside Linebacker und der ist ja jetzt überhaupt nicht irgendwie, ich meine, der war 19 overall und man hat von dem nichts mitbekommen irgendwie.
Aber kannst du dich erinnern über ihn? Er war doch, hatte ein Breakout-Jahr bei Kentucky, wo wir gesagt haben, oder auch die Experten da drüben, es ist auch ein High-Risk, er ist ein unglaublicher Athlet, aber er hat nur ein Jahr voll gestartet bei Kentucky und dann wurde er gleich so hoch gedraftet. Das war halt so ein bisschen das Risiko, dass er halt noch nicht die Erfahrung hat, ne? Weil mit mehr Spielen, mehr Reps kriegst du mehr Erfahrung im College und er war halt, wie gesagt, ein Jahr Full-Time-Starter und das Jahr davor war er und das ist vielleicht was natürlich dann gleich auch der Druck da ist für den First-Round-Pick. Und jetzt vielleicht ist er da besser aufgehoben, weil einen Weakside-Linebacker zu haben, der sehr athletisch ist, natürlich manchmal gut vom Vorteil.
Ja, aber die Linebacker-Position mit Davis, der jetzt nicht so den Durchbruch hatte, und Cole Holcomb, ist jetzt auch nicht so, war ein Fünftrunden-Pick in 2019. Also ich glaube, da, das ist so ein bisschen der Weak Spot. Und jetzt stell dir mal vor, obwohl die haben kein Cap-Space mehr, weil Carson Wentz hat alles aufgefressen. Sonst könnten die so einen Roquan Smith für Riverboat Ron.
Ja, du kannst doch immer noch Moves machen. Der Cap-Space am Ende des Tages, da kannst du immer herumarbeiten. Da kannst du schon den Moves noch machen. Dann lässt du ein paar andere Leute oder trainest auch ein paar andere Leute, wenn du es unbedingt machen möchtest. Aber ich glaube auch nicht, dass sie dafür Platz haben. Ich glaube auch nicht, dass er getradet wird. Roquan Smith wird nicht getradet. Können sich nicht leisten. Aber du hast ja einen dritten. Ich bin mal gespannt, was die Washington Commanders, David Bader, ich bin gespannt, ob David Bader es schafft ins Roster. Aber es ist für ihn...
Oh, ich würde es ihm so wünschen. Das ist ja jetzt auch... Er muss ja jetzt das Roster schaffen, genau. Weil seine... Ist seine 2 Jahre Eligibility ist durch, ne?
Ja, vom Pathway-Programm, genau. Die Sicherheit vom Pathway-Programm.
Genauso wie bei Platzkummer.
Genau, stimmt, bei Platzkummer haben wir gerade auch nicht erwähnt. Die sind jetzt im Trainingscamp und die müssen es jetzt schaffen. Also die werden jetzt als normale NFL-Spieler sozusagen. Wie sagen wir das? Ja, davor hatten die diese 2 Jahre Sicherheit von der IPP-Programm, ne? Vom International Pathway-Programm. Und jetzt sind sie halt normale NFL-Spieler, da haben sie halt keine Sicherung mehr.
Erzähl mal jetzt, wer werden die Nummer 2 bei dir?
Zweite bei mir, die Dallas Cowboys pushen werden. Oh, jetzt habe ich schon gesagt, wer die Ersten sind. Ach, das war natürlich schlecht. Philadelphia Eagles. Ich glaube, die Philadelphia Eagles, die waren 9-8 letztes Jahr. Und ich glaube, die hatten zum Schluss da so einen schönen Push. Aber ich bin sehr gespannt. Das ist einer meiner Teams, so... Wo ich denke, die werden den nächsten Schritt machen. Ich bin ein Believer in Jalen Hurts. Ich denke, auch für ihn ist es Make or Break It. Und ich denke aber, er wird es schaffen, weil der hat eine geile Waffe noch bekommen. AJ Brown, alle, die den NFL-Draft gesehen haben, Mann, das war die größte Überraschung. Während des Drafts wird er getradet. Hat seine 100 Mio bekommen, er ist glücklich. Nice.
Jetzt hat er Devontae Smith, AJ Brown, Quez Watkins, Jalen Reagor, der ja auch ein First-Round-Pick vor 2 Jahren war, Zach Pascal von Indianapolis.
Der hat Waffen, okay. Mann, der hat so Waffen. Und ich habe schon wieder einen Clip gesehen, einen Trainingscamp-Clip von Devontae Smith. Ey, wie smooth er einfach seine Routen rennt und wie er da einen auseinandergenommen hat. Das war so brutal, Mann. Und ich denke, AJ Brown, Devontae Smith, die beiden alleine. Und du hast aber recht, du hast auch noch einen Zach Pascal, ist auch ein guter Receiver, Jalen Reagor. Aber für mich ist meine Konzentration auf die immer die 1 und die 2. Du brauchst da Gamechanger und das ist AJ Brown und Devontae Smith. Und O-Line ist hier John Mailata, der auch der IPP, durchs IPP-Programm, der Neuseeländer, glaube ich, oder Australier,
Linker
eins von
Tackle, Baby.
Monster, Landon Dickerson, du hast immer noch Jason Kelsey dort und Lane Johnson, wahrscheinlich der beste rechte Tackle, Dallas, Gott, das ist schon eine gefährliche Offense, wenn du die so anguckst und ich glaube, das werden sie auch hinkriegen. Frage ist aber, auf der Defense-Seite schaffen sie da nochmal... mit diesen ganzen alten Hasen in der D-Line der Unterschied zu machen. Weil letztes Jahr war das auch nicht mehr so schön, weil die haben Brandon Graham, Fletcher Cox, alles gute Spieler, aber irgendwie hatten die es auch nicht zusammenbekommen. Aber die Jahre davor waren sie eigentlich immer sehr, sehr gut. Deswegen, ich bin gespannt. Sie haben
aber bitte, ey, die haben Jordan Davis gedraftet. Hast du gesehen, als er aus dem Tunnel kommt, was der Typ für ein Haus ist?
Und hast du den Clip gesehen, wo er Pass Rush macht und der Bull rusht einfach nur und der O-Liner ankert die ganze Zeit, aber das Ankern hat nicht funktioniert.
Und springt wie ein Wahnsinniger.
Das möchte ich nochmal erklären, weil das ist immer geil. Sowas finde ich geil und schade, dass wir sowas halt nicht zeigen können und erklären können, weil viele... Es war natürlich eine harte Overreaction, habe ich das Gefühl, das ist meine Meinung, wo dann sagen, ey, was macht der O-Liner? Der O-Liner gehört gar nicht in die NFL. Und ich so, wow.
Nein.
Ich sag so, Leute.
Die haben keine Ahnung.
Weil John Davis ist es ein athletisches Monster. Ja, das ist ein großer Mann. Da werden viele in dieser Position sein. Aber der O-Liner hat alles richtig gemacht. Du ankerst halt, wenn du gebullrushed wirst, ist das die Technik, das Ankern? Aber John Davis hat so viel Wucht einfach dahinter, dass er beim ersten Enkern hat es nicht funktioniert und deswegen sah das so aus wie so ein Bunny-Hop immer. Aber der O-Liner. Aber der O-Liner hat alles richtig gemacht, ne? Und am Ende des Tages, natürlich wurde er nach hinten gepusht, aber wie lange hat es gedauert, dass er da hinten gepusht wurde? Wir dürfen nicht vergessen, wenn du ein Pass-Set bist und du kriegst einen Bullrush und ich schaffe es, meinen D-Liner trotzdem engaged zu halten, was er ja geschafft hat für 3 Sekunden, dann sollte der Ball weg sein. Also das war für mich noch nicht mal eine klare Niederlage in diesem Pass-Rush. Aber natürlich Fans und haben den O-Liner gleich zerstört und John Davis ist ein All-Pro-Defensive-Tackle, da würde ich mal vorsichtig sein. Aber der Typ, ich hoffe, dass der steil geht. Wir haben aber auch College-Football gesehen, das war auch ein hohes Risiko, weil der Typ war in großen Spielen, auch im National Championship, war der nicht da. Kannst du dich noch erinnern? Das war so, wo ist denn dieses Monster? Irgendwie war das so, hat er keine
Stimme gemacht. Stimmt, ja. Aber nichtsdestotrotz haben sie da ein Upgrade mit ihm.
Der kann viel lernen.
Die Eagles waren,
Die Eagles waren
last in Sacks pro Spiel im letzten Jahr.
Ja, und das ist halt, was ich meine, weil die haben Josh Sweat, sie haben Brandon Graham, sie haben Fletcher Cox, Derek Barnett. Also die hatten ja Spieler, die eigentlich schon ein paar Sachen gemacht haben. Oh, sorry, einen guten Spieler, den sie noch gedraftet haben aus Georgia, Nakobe Dean. Wenn er nicht verletzt wäre oder das Verletzungs-, also rote Flaggen hat, wäre er wahrscheinlich der erste Linebacker gewesen, der gedraftet wird. Aber
sie haben noch einen wichtigen Pass Rusher geholt, Hassan Reddick.
Auf der Linebacker-Position, ja.
Outside Linebacker, Pass Rusher, Hassan Reddick. 23,5 Sacks in den letzten 2 Jahren. Er war bei Carolina und bei Arizona. Der hat jetzt einen fetten Vertrag bekommen, weil er war ja letztes Jahr auf so einem One-Year-Deal, hat abgeliefert in Arizona und hat jetzt ein bisschen eingecashed, ne? 3 Jahre, 45 Millionen, kannst du nicht meckern.
Hat auch verdient, ey. Der war sehr produktiv die letzten 2 Jahre. Also die Eagles, ich bin sehr gespannt und ich bin so ein bisschen so, ich gucke mir erstmal die ersten paar Wochen an und vielleicht dann springe ich auf den Bandwagon. So, heißt die Nummer 1.
Ich bin gespannt, ob sie müssen auf jeden Fall Pass Rush generieren, weil sie haben ja, wir haben ja, die haben Darius Slater hinten, da könnte ja was gehen für die Philadelphia Eagles, aber ich glaube, dass die Offense wird es richten müssen. Ich bin gespannt.
Ja, die brauchen nicht nur die Beine von Jalen Hurts, sie brauchen auch seinen Arm und da muss der nächste Schritt sozusagen passieren, dass sie durch die Luft einfach gefährlicher werden als letztes Jahr. Die Nummer 1.
Durch die Luft gefährlich. Dallas Cowboys, sind sie durch die Luft gefährlich mit der Nummer 1 Offense?
Ja. Und ich glaube, dass...
Ohne Amari Cooper.
Ja. Weil die haben noch ein paar andere gute Kollegen da und ich glaube, Amari Cooper war ein smarter Move, ihn gehen zu lassen oder ihn zu traden, besser gesagt, weil der Salary Cap echt schon gefressen hatte, ne? Dafür, dass er halt auch nicht mehr so produktiv war für das Verhältnis. Aber du hast Michael Gallup, der auch noch auf der PUP-Liste ist.
Yep.
CeeDee Lamb, aber wir gehen davon aus, dass er dass auch Michael Gallup fit sein wird. Mir macht ein bisschen trotzdem so O-Line Sorge, ne, weil ich habe so Tyron Smith ist immer
Sie haben ja noch einen anderen, die haben ja noch einen anderen Receiver gesigned. 3 Jahre, 2,56 Millionen. Kevante Turpin von den Wrocław Panthers.
Ja, stimmt, ja, krass. Ey,
ja, darauf wollte ich da. Ne?
Yeah. Arbeitest du hin? Ja, weißt du was? Auch krass, ne? Der hat dann was 4 Spiele letztes Jahr bei den Panthers gespielt in Wroclaw und wurde dann USFL MVP, ne? Er wurde richtiger MVP, glaube ich. Oder war das Offensive MVP? Irgendwas, Offensive Player of the Year meine ich, sorry. Offensive Player of the Year oder MVP von der ganzen Liga, irgendwie sowas. Und dann hat sich damit sofort, zack, ist er auf einmal jetzt bei den Dallas Cowboys, Mann. Das ist schon geil, schön. Wen sie sich aber noch geholt haben, was ich denke, sind 2 Spieler, die für billig gekommen sind. Dante Fowler Jr., 1 Jahr, 3 Millionen. Ich glaube, der wird nochmal mit DeMarcus Lawrence... der auch ein bisschen so
ein bisschen durchdreht.
Bis aus dem Knick kommt, und mit Micah Parsons und einer meiner Lieblings-Signings für den Wert ist
Anthony Barr.
Ja. Weil du bringst jetzt eigentlich eine ältere Version noch rein von Micah Parsons, weil das wurde ja, das war ja der Micah Parsons sozusagen vor ein paar Jahren so. Anthony Barr, der sehr ein athletischer Linebacker ist, der ein bisschen Pass rushen kann, oder wenn er blitzt, dass er da auch hinten ankommt. Und jetzt kannst du ihn da reinholen und du kannst, wenn ich würde Micah Parsons jetzt Pass rushen lassen. Weil ich habe letztes Mal auch nochmal sein Highlight-Tape gesehen von so seinem Pass rushen und seinen Sacks und sowas. Und es ist brutal. Es ist brutal, was der macht. Der sieht aus wie ein Vaughn Miller in seinen jungen Jahren. Dass er mit Speed und Schnelligkeit einfach Offensive Liner dumm dastehen lassen in der NFL. Und das in seinem ersten Jahr. Ich würde den Pass rushen lassen, weil das impactet das Spiel noch mehr, als wenn du ihn da covern lässt und da den Tight End oder rumnimmst. Und deswegen finde ich den Move von Anthony Barr da reinzubringen auf der Linebacker-Position richtig geil. Und das ist schon so ein bisschen scary, muss ich ganz ehrlich sagen, wie die da auf Papier aussehen.
Aber lass uns doch mal über die Offense sprechen.
Du willst mal Dak über Prescott. Offense sagen. Lass doch mal Defense, Mann. Defense win ja, Championships.
Nee, aber ich will jetzt mal, Dak Prescott hat so geil angefangen. In den ersten 6 Spielen 16 Touchdowns, 4 Interceptions, 115 Passer Rating. Und dann, kannst du dich noch erinnern, hat er sich doch seine Wade verletzt. Bei dem Game-Winning-Touchdown in der Overtime gegen die Patriots in Woche 6. Danach war nicht wieder der gleiche. Mein 98 Passer Rating ist nicht schlecht, aber ein Spiel hat er auch verpasst. Und der muss jetzt mal tatsächlich diese Leistung aus den ersten 6 Spielen brauchen sie für alle 17 Spiele. Und er muss gesund bleiben. Aber der Comeback Player of the Year war Zweiter in dem Voting. Hätte es auch verdient gehabt, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was mit Ezekiel Elliott passiert. Der hatte 62 Yards pro Spiel.
Ich schwöre es dir, aber sorry, dass ich dich wieder hier unterbreche. Ezekiel Elliott, der hat doch Nacktfotos von Jerry Jones oder irgendwas. Weil, ja, er ist ein guter Running Back, aber hat der das bewiesen, so viel Kohle zu bekommen auf dieser Position, wo wir immer auch drüber sagen und auch eigentlich die NFL immer sagt, das ist es eigentlich gar nicht mehr wert, so viel Geld auszugeben für den, in sein, was er geleistet hat.
Ja,
und
Tony Pollard ist ja nun auch nicht schlecht, ne?
Deswegen meine ich, Tony Pollard hat ihn ja sozusagen manchmal outperformed. Und wir dürfen nicht den Preisunterschied, ich rede über den Preis, nicht als Person, Spieler, wenn Zeke Elliott viel, viel weniger kosten würde, no-brainer. Aber hat er performt, sozusagen im Vergleich zu was er bekommt, diesen Riesenvertrag, den er vor ein paar Jahren bekommen hat. Nein, jeder andere Team wäre weg gewesen. Der muss so eine Beziehung haben mit Jerry Jones. Achso, die Leute können es nicht sehen, ich habe hier gerade so Finger zusammen gemacht. So eine Beziehung. Also Freundschaft. Das ist nicht reines Business, wenn es zu Siki Entscheidung kommt. Die müssen ihn so lieben, also, Leadership, keine Ahnung, irgendwas muss es sein. Aber ey, schön auch zu sehen, ja, dass sowas geht, dass es nicht immer nur reine Business ist. Ist auch schön.
Ja, ich bin gespannt, wie auch der Rebuild der Offensive Line funktioniert. Sie haben Tyler Smith in der ersten Runde von Tulsa gedraftet. Aber da ist ja ein bisschen was los. Die haben den rechten Tackle, Collins haben sie gecuttet in der Offseason. Tyron Smith spielt immer noch, ist aber eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, Schatten seiner selbst, aber der lebt mehr von seiner Reputation, weil der hat ja so viel Aua. Zach Martin ist noch da. All-Pro. In 8 Saisons 5-mal All-Pro, ne? So, dann der Center, den mussten sie auch letztes Jahr ersetzen. Tyler Biadas oder sowas. Der hat echt ein bisschen gestruggelt. So, jetzt haben sie ja Tyler Smith gedraftet. Ich bin mal gespannt, ob er als Guard oder den haben sie als linken Tackle gedraftet, ob er Guard spielt oder ob sie ihn schon Tackle spielen lassen. Aber da ist so ein kleiner Rebuild. Nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt. Defensiv, ey, Dan Quinn, Assistant Coach of the Year bekommen. So, ich bin mal gespannt. 13, die waren die Nummer 13 in Sacks. DeMarcus Lawrence jetzt da, du hast ein bisschen drüber gesprochen.
Naja, der war ja Zeit da, aber das Ding ist, er hat ja auch einen riesen Vertrag bekommen und hat auch ein bisschen, also wenn du so einen Vertrag bekommen oder so bekommst, musst du eigentlich year in, year out performen und das hat er ja auch nicht. Michael Parsons hat ihn natürlich letztes Jahr als der Top-Pass-Rusher im Team diesen Titel abgenommen und DeMarcus Lawrence hat auch schon was gesagt, ja, werden wir sehen. Also die haben so ein bisschen so Team-Friendly Beef intern jetzt so was Gutes, dass das Competition ein bisschen nach oben geht, wer hier der wahre Pass-Rusher ist. Also ich bin mal gespannt, ob DeMarcus Lawrence da nochmal was aus sich rausholt, nachdem er seinen fetten Vertrag bekommen hatte, war das nämlich ein bisschen ruhiger um ihn herum.
Pass auf, es haben ja einige gedacht, dass jetzt, wo Randy Gregory weg ist und du hast ja auch gesagt, Micah Parsons zum Vollzeit-Pass-Rusher zu machen, aber hier, der Headcoach Mike McCarthy hat ja gleich schon gesagt, so, ne. Die wollen ihn weiter so als in dieser Versatility-Rolle haben, aber der Typ, der, ey, Rookie of the Year, unanimous und 13 Sacks und hätte er nicht Covid gehabt, hätte er vielleicht sogar diesen Rekord gebrochen für Rookie-Quarterback-Sacks. Weißt du, wer mir Sorgen macht im Backfield? Trayvon Diggs. Ey, du siehst die ganze Zeit nur Videos, wo er geburnt wird, rechts und links.
Ja.
Und das als All-Pro und Pro-Bowler.
Ja, das waren, wenn man,
der gambelt halt viel, ne?
Der gambelt hardcore, ne? Also der geht oft, das war ja letztes Jahr genau das Gleiche. Deswegen haben ja auch Leute immer weiter ihn attackiert, weil ist er ein True Shutdown Cornerback? Nein. Ist er eine Turnover-Maschine? Ja. Weil er halt gambelt und geht High Risk, aber das passiert dann, dass du auch viele Sachen zulässt, viele Touchdowns. Und das hat er ja, er hat ja auch viele Jahre zugelassen. Und ich weiß, was du meinst, da kamen so viele Bilder oder Videos aus dem Trainingscamp, wo da auseinandergenommen wird von irgendwie Undrafted Rookies und all sowas. Aber wir haben wieder, also wir haben beide Divisionen. Wir sind die Nummer eins. Wir haben beide Divisionen gleich getippt. Langweilig, Leute. Wir sind so langweilig. Das war's jetzt eigentlich. Wir wollen jetzt aber noch mal ganz kurz für alle, die es interessiert, können dranbleiben. Nochmal 5 Minuten.
Alle bleiben dran.
Ich will die Leute dazu zwingen, weil Leute manchmal auch das nicht mögen und sowas. Aber jetzt kommt Eigenwerbung. Jetzt kommt eiskalte Eigenwerbung noch mal zum Schluss und geben euch was mit über Brumania.
Pass auf, bevor du anfängst. Gestern in Innsbruck haben schon ein paar Bromantiker gesagt,
ey Coach,
wir freuen uns. Elfter. Oh.
Ey Coach.
You better get ready for the Bromania, baby.
Leute, also, pass auf. Wir haben ein paar weitere Informationen für euch. Geplant ist am 23. August, das ist nächsten Dienstag, mit dem Ticketverkauf zu starten. Einfach, und wir wollen euch ein bisschen noch erzählen und ein bisschen mitnehmen auf diese Reise, warum wir das überhaupt machen. Und
genau, was ist unsere Intention damit?
Und hier, das habe ich gestern im Stream bei Sami on the Road auch schon gesagt, Patrick und ich hatten letztes Jahr...
Du brauchst ein drittes Chalet. Das ist die Intention.
Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Wir haben letztes Jahr gesagt, wir müssen irgendwann, das war aber natürlich wegen der Corona-Zeit, wir müssen irgendwann mal so ein richtig fettes, das ist natürlich angelegt von Patricks Buchtour, die er ja da gehabt hat, und hat gesagt, ey, das müssen wir nochmal größer aufziehen mit der Football-Bromance-Familie halt, ne? So ein riesen Event draus machen. Und dann, wo das NFL-Spiel nach Deutschland kam und es wurde bestätigt und wir wussten, München, da kam sofort am Anfang des Jahres, ey, Alter, wir müssen an diesem Wochenende, da sind so viele Menschen auch schon in dieser Stadt, da müssen wir ein Event machen. So, das war sozusagen die Grund.
Und zwar ein richtig fettes. Und warte, koste es, was es wolle.
Ja, genau, weil darf ich jetzt hingehen? Weil ich hatte geile Fragen dann natürlich gestern beim Chat. Das ist ja immer ganz geil, wenn man auf Twitch live ist, kriegt man dann direkte Fragen und so. Da bin ich auch drauf eingegangen. Wir waren erstmal so, pass auf, wir müssen mal bisschen die Grundinformationen hinlegen. Unsere beiden Manager, die wir haben, kommen aus dem Musikbereich und sind sehr erfolgreich in Events planen und Events machen, Event-Business. Und es war alles so, ja, ey, cool, ja, alle waren so, ja, müssen wir machen. Kein Schwein, also Patrick und ich so, ja, machen wir und cool. Wir denken nur an das eine, wir denken an die Bilder, wenn wir da 6.500 Leute hoffentlich drin haben, in diesem Ding, da bin ich jetzt schon nervös, wenn es so sein sollte. Und, aber wir haben nie so drüber gesprochen, was das für eine Arbeit ist und was das auch einfach für ein Risiko ist, ja.
Was das
Weil
kostet.
Das ist nicht Patrick und mein Business. Das ist, wir kennen uns ja damit nicht so aus. Und es war gerade so, ja, machen wir, ey, komm, wir fragen dann an. So, dann natürlich die erste Challenge. Corona, 2 Jahre, Events wurden alle nach hinten geschoben. Findet man ein Venue an diesem Wochenende in München? Da war eigentlich fast alles weg und unmöglich, was zu bekommen. Durch unsere Connection sozusagen mit unserem Management waren wir da ganze Zeit dann am Audi Dome. Das ist ja die Basketballarena vom FC Bayern München dran. Um das, aber da hatte jemand anderes sozusagen die Option. Heißt, es war reserviert und wir waren ja so, oh shit, das gibt ja gar nichts. Wir kommen ja nirgendwo rein. Und wir, da war dann irgendwas Kleineres, wo 1000 Leute haben gesagt, nein, wir würden schon gerne ein bisschen größer gehen, damit es einfach fett wird. So halt, ne? Und dann, Dann war erstmal Ruhe. Patrick springt gerade ein, wenn ich den Scheiß erzähle. Dann war es erstmal Ruhe. Das war am Anfang des Jahres, Leute. Dann war es ruhig, weil wir wussten gar nicht, ob wir das bekommen. Monatelang wussten wir gar nichts und es war so, ja, wird wahrscheinlich doch nichts.
Ja, nun komm doch mal zum Punkt.
Ja, deswegen meine ich, dann kam vor 4 Wochen, vor 5 Wochen kam dann die SMS in unserer hier Managementgruppe. Alter, wir haben den Audi-Dom bekommen. Und wie so, holy
und
shit.
Yes.
Wir so, holy shit.
Wir machen fett.
Weil jetzt geht die Planung los. Und da war ich jetzt zum Beispiel.
Warte doch. Du laberst die ganze Zeit, vergisst aber die Punchlines.
Was sind denn die Punchlines?
Hier natürlich gesagt, yes. Und die Punchline ist, was kosten das? Summe X.
Nee, da wollte ich ja gerade hin, weil da haben wir ein Meeting gemacht.
Ja, aber das dauert so lang. Ja,
sorry, ich mag Geschichten erzählen. Dann kamen wir zu dem Punkt, lass mal jetzt ein Meeting machen, dass wir das Event auch planen. Was wollen wir denn damit richtig machen und all sowas. Das ist das Feintuning. Und dann, ja, Event mit unserem Management, Eventfirma, natürlich gehen die da hin und gucken, was kostet nicht nur die Halle, was kostet das ganze
Technik alles.
Und die Leute. Das sind 100 Leute involviert bei so einem Abend. Über 100 Leute. Und Patrick und ich waren so, what? So viel kostet, es kostet, können wir doch ungefähr sagen. Das habe ich gestern gesagt.
Nein.
Doch, Patrick, das habe ich gestern gesagt.
Es kostet sechsstellig.
Patrick, das habe ich gestern schon gesagt. Ich habe es gestern schon im Twitch-Stream gesagt. Ich habe gesagt, dass es
kostet sechsstellig.
Ja, also ist schon nach oben so. Habe ich schon gesagt. Also guck die Twitch-Stream nochmal. Also, Patrick, ich möchte nicht, dass ich hier nochmal sage. Auf jeden Fall, dann ging es los so, wegen dem Ticketverkauf.
Und nicht knapp sechsstellig.
Ja, deswegen
ne?
meine ich. Und dann ging es los. Ja, wir müssen über das ganze Plan und so. Und es war so ein bisschen, habe ich das Gefühl, am Anfang so ein bisschen aus unseren Händen raus, weil wir halt nicht Erfahrung damit haben und haben so ein bisschen auf unser Management, was sie in ihrem Business halt die ganze Zeit so machen und auch auf diese Erfahrung sehr viel Wert gelegt. Und dann kam es von den Ticketpreisen. Und ich sag so, oh, Alter. Diese Ticketpreise hören sich aber, also die sind mir und Patrick ein bisschen zu hoch. Und dann war es, ja, es ist aber gang und gäbe, wenn wir den Preis vergleichen, den Markt vergleichen. Und dann haben wir aber gesagt, ja, aber. Das ist halt, wir sind kein Rammstein, wir sind kein, weiß ich nicht, Raff Camora.
Nicht nur das, Björn, bevor du dich wieder um Kopf und Kragen redest, sagen wir doch mal, wie es ist. Management sagt, Leute, pass auf, das kostet eine richtig fette Stange Geld. Das sind die Preise, die wir da brauchen. Damit vielleicht auch potenziell was übrig bleibt oder selbst wenn es nicht ausverkauft ist, dass du zumindest plus minus null bist. Das sind die Preise. Wir gesagt, boah, wir wollen aber echt sicherstellen, dass alle Bromantiker dann auch sich das leisten können, weil wir sind, wie du gesagt, nicht Rammstein. Und dann kommen wir beide natürlich und sagen, ey, pass mal auf, Ziel ist es nicht für uns damit Geld zu verdienen, sondern den besten Abend mit allen Bromantikern, Football-Fans, die da sind, zu haben. Und Geld verdienen spielt für uns an diesem Abend keine Rolle. Was wir wollen und was wir hoffen, und dafür brauchen wir jetzt eure Unterstützung, indem ihr kommt. Weil wir haben jetzt natürlich gesagt, ey, Ticketpreis ist zu teuer. Wir müssen runter mit den Preisen, damit auch wirklich jeder sagt, ja, das kann ich mir leisten. Ob ich nun ins Kino gehe mit meiner Frau oder ob ich hierhin komme, doch, ist ungefähr in the same range. Let's go. Je nachdem, wo du sitzt. Und wir haben natürlich gesagt, hey, wir müssen den Shit billiger machen, weil wir wollen, dass das Ding einfach eine geile Sause wird und dass alle die Möglichkeit haben. Das bedeutet aber, Leute, ihr müsst kommen. Ihr müsst kommen.
Warte, was sagen wir immer bei so Spielern wie vorhin, Davis? High risk, high reward, ne? Weil es ist auch ein hohes Risiko, dass das Ding auf einmal nicht voll ist, Alter. Aber ey, das ist halt, wir sind so.
Bei uns
so
ist da. High risk, no reward, ja, financially.
Wir sind,
bei uns ist der Reward, nee, wenn wir alle da sind.
Wir müssen die Hütte voll machen, damit wir, ja.
Wir müssen aber die Hütte voll machen.
Wir sind so oder so da. Glaub uns eins, wir sind so hype wegen dieses Wochenende, dass es einfach hier bei uns in Deutschland ist, dieses Spiel und diese Atmosphäre und so. Ich weiß, es gibt auch ein paar Leute, die dann sagen, ist alles überflüssig mit dem Spiel hier in Deutschland. Nein, für mich als Ex-Spieler, der hier aufgewachsen ist, hier Football gespielt hat, ist es was ganz Besonderes für mich, wenn wir ein Spiel in Deutschland haben, für all die kleinen Kids, die anfangen mit Football, die gerade im Jugendsport unterwegs sind, bei den Flaggies, Mann, dass die sowas sehen können, dass das so nah ist, dass es so gepusht wird, macht die Tür auf, um dass es noch einfacher wird, in die USA und die NFL zu kommen. Und das liegt mir am Herzen. Und ich bin einfach, ich bin wirklich, ich freue mich so krass auf diese Football-Saison, Mann. Ich finde es geil.
Ja, aber ich freue mich auf den 11., auf die Bromania. Weil, wie gesagt, Leute, wir machen jetzt Eigenwerbung, um euch zu sagen, eigentlich, basically, was wir sagen wollen, hey, wir gehen ein großes Risiko ein, finanziell. Das machen wir und wir kippen da all unsere Energie und Geld rein, damit wir zusammen eine geile Party haben können. Und wir hoffen, dass ihr kommt.
Und jetzt brauche ich nochmal alle, die hier sind, eure Hilfe. Weil, kurze Storytime. Pat McAfee sagt Zeit in seiner Sendung, er kommt nach Deutschland, er will nach Deutschland, yeah. Björn soll dich melden. So, da habe ich auf Instagram mit ihm ganze Zeit geschrieben, hat mir seine Nummer gegeben, seine aktuelle. Ich rufe ihn ganze Zeit an, geht nicht ran, ghostet mich. Dann schreibt er mir wieder auf Instagram, ey, when you calling me? Und ich sage, verarschst du mich, Alter? Ich habe dich doch angerufen, weil wir wollen ihn natürlich dazu einladen und ich möchte, dass dieses Main Event am Ende des Abends Tischtennis-Match zwischen Pat McAfee und mir. Und er hat eigentlich schon mündlich zugesagt, aber jetzt ghostet er mich. Deswegen, ich brauche einen kleinen Social-Media-Takeover, da müsst ihr Vollgas geben, bitte. Geht auf sein Pat McAfee Instagram-Show, Pat McAfee-Show. Wenn ihr Twitter habt, tweetet at him sozusagen. Hey, don't be scared. Komm nach Deutschland, ey, Tischtennis-Match, Ping-Pong, irgendwas. Keiner droppt irgendwas.
Ey, commit, come to Bromania.
Ey, call Björn back, irgendwas. Zerstört ihn.
Come to Bromania.
Er
muss.
Er macht jetzt hier Big Business in den USA, bei dir geht's gerade richtig steil und er ghostet uns jetzt, ey. Jetzt sind wir zu klein.
Nicht uns, ihn, dich. Ja, mich dich ghostet. Du hast immer gesagt, dein Homie, ey. Jetzt.
Oui. Ey, oui. Von Bambus Björn, er hat abgeliefert letzte Woche. Mit dem Will Smith und Onkel Phil. Wo ich gesagt habe, wir müssen aufpassen, was wir sagen, oui, damit es nicht ins Englische übersetzt wird. Und Patrick Gesume so, oui? Der war gut. Der war gut. So.
Also, Social Media Takeover bei Pat McAfee. Er soll zur Bromania kommen und keine dumme Nuss sein. Und wir geben weiter im Hintergrund Gast, dass wir auch illustre Gäste haben, dass der Abend wirklich geil wird. Ab dem 23. sind Tickets zu bekommen. Ihr könnt dabei sein, ab 29 Euro kann man am Start sein. Das können wir jetzt mal so sagen.
Und wir sind auch dabei gerade mit der NFL, dass wir mit den Seahawks und die Buccaneers, die ja in Deutschland spielen, dass wir haben Anfragen, dass da Gäste kommen von den Teams, dass wir die da reinbekommen. Und
ja, da werden wir nochmal Social Media Familie,
da wird sich dann noch vieles starten. Natürlich über die nächsten Wochen ergeben, weil ist sowas schwer.
Nein, pass auf, Björn, unsere Bromantiker entscheiden auch mit oder beeinflussen, wer da kommt, weil wenn ihr da draußen ein Social Media Takeover startet bei einem der Teams, wir werden euch noch mal ein bisschen anfixen.
Wir haben keine Angst, Tom Brady anzufragen. Wir haben keine Angst, Tom Brady anzufragen.
Nein, wir wollen Tom Brady. Aber da müsst ihr, wenn es soweit ist, müssen wir kompletten Takeover bei Brady machen, dass der für eine Viertelstunde mal zu uns rüberkommt. Aber jetzt haben wir genügend gelabert, Björn. Du hast wieder einen Laberlauch-Modus der Extraklasse.
Ey, ich habe gestern vom Autofahren nach Polen. Kennst du das, wenn du deinen Ellbogen auf die Mittelkonsole sozusagen legst Und auf einmal tut dir dein Schlüsselbein weh? Hattest du schon mal sowas?
Nee.
Achso, okay.
Kenne ich nicht.
Ich habe richtig Schulterschmerzen vom Autofahren. Also, Patrick.
Ja, ich dachte, das kommt davon, dass du deine Haare 100 Mal gekämmt
hast. Du musst los, Patrick, du musst los. Das stimmt ja, wir sind jetzt doch wieder zu lang gewesen. Also, liebe Bromantiker, habt eine schöne Woche.
Du. Oui.
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 Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder Montag. Und ja, bleibt gesund und munter.
Ja, und schickt ihm keine böse Nachrichten, sonst weint er wieder. Ey, wenn ich den erwisch, ich finde das total schade. Oh, ey, zeig mal von der Seite dein Ponytail. Oh, Alter.
Sieht so ein bisschen aus.
Leute, wenn ihr Björn Werner seht, klatscht ihm mal einen Nacken, Alter, mit seinem Undercut. So, jetzt sagt die letzten Worte.
Mach nicht so eine Aufrufe, weil manche Leute machen es im Suftend auf einer Powerparty bei Thunder, aber dann muss ich mich.
Sach es jetzt.
Vorbei.
Klatscht ihn in den Nacken. Also, Hashtag Nackenklatsch.
Tschö mit Öl.
Klatsch.